Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, liebe Gäste, die sich auch im Laufe dieses öffentlichen Fachgespräches mit einschalten. Ich möchte das heutige besondere Fachgespräch Autonome Waffensysteme sehr herzlich eröffnen. Ich will mich, weil es öffentlich ist, kurz vorstellen als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, der treuhänderisch diese Aufgaben der Technikfolgenabschätzung für den Bundestag mit betreibt und auch dieses Fachgespräch mit verantwortet. Weil es ein öffentliches ist, erlauben Sie ein paar Vorbemerkungen zu Dingen, die die Abgeordneten sicherlich schon wissen und die Sachverständigen auch. Unser Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag nimmt diese Aufgaben seit über 30 Jahren wahr. Mit Blick auf aktuelle oder zu erwartende wissenschaftlich-technologische Entwicklungen, nach Chancen, nach Risiken, nach Handlungsbedarf zu fragen. Wir tun dies treuhänderisch für den ganzen Bundestag und sind in dem Sinne auch immer darauf angewiesen, dass es viele Fragen und Anregungen auch aus anderen Bereichen des Bundestages gibt. Und so ist auch dieses Thema autonome Waffensysteme mitentwickelt worden, mit dem wir uns heute speziell befassen wollen. Und das kann diese Runde hier, das kann der Ausschuss tun, auf der Grundlage eines Berichtes, den das TAP-Büro zu meiner Rechten oder zur Linken, je nachdem, wie Sie den Blick haben, ausgearbeitet hat und der am 29. Oktober als Bundestagsdrucksache veröffentlicht worden ist. Ich muss jetzt sagen, dass wir aufgrund der besonderen Corona-Situation hier in einer etwas ungewöhnlichen Situation im Saal sind, weil dort Abstandsregeln einzuhalten sind, weil dort Maskenregeln etc. Die Bitte ist, am Tisch müssen Sie die Maske nicht aufhaben, aber wenn Sie sich hier sonst bewegen, setzen Sie die Maske bitte auf. Wir haben damit auch die besondere Situation, dass längst nicht alle interessierten und befassten Abgeordneten mit hier im Saal sein können. Denn tatsächlich haben wir eingeladen den Auswärtigen Ausschuss, den Verteidigungsausschuss, den Ausschuss für digitale Agenda. Und es ist parallel zu einer Parlamentstagung, die ja aktuell stattfindet, durchaus sehr positiv, dass sich 12 Kollegen, einschließlich des Vorsitzenden sind es dann 13, gemeldet haben, von denen ein Teil hier ist, die jeweiligen Berichterstatter, ein anderer Teil über WebEx zugeschaltet ist. Und ich darf sagen, ohne jetzt im Einzelnen die Kollegen vorzustellen, weil sie das dann am besten selber tun, ganz knapp, wenn sie sich zu Wort melden, dass dort aus dem Auswärtigen Ausschuss, aus dem Verteidigungsausschuss, aus dem Bildungsforschungsausschuss digitale Agenda Kolleginnen und Kollegen mit dabei sind. Ich denke, das spricht auch für die Komplexität des Themas und wie breit wir das diskutieren. Wir diskutieren es nicht unter uns, sondern ein offenes Fachgespräch dieser Art ist besonders vorbereitet über die Sachverständigen, die ich besonders auch begrüßen möchte, von denen ein Teil hier im Raum ist und ein anderer Teil zugeschaltet ist. Aber ich darf diese Sachverständigen einfach noch einmal nennen. Alphabetisch ist dabei Dr. Jürgen Altmann von der TU Dortmund. Es sind dabei Dr. Christian Allwart und Johanna Polle vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Es ist zugeschaltet Dr. Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich sehe im Raum Professor Dr. Frank Flemisch vom Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie. Genauso wie ich sehe Dr. Bernhard Koch vom Institut für Theologie und Frieden. Es wird sich zuschalten Dr. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München. Und es wird auch ein Statement geben von Herrn John Rails, stellvertretender Leiter des Referats Konventionelle Abrüstung, Rüstungskontrolle und Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen des Auswärtigen Amtes, der ein Kurzstatement mit abgeben wird. Dieses, wenn das die nochmalige kurze Ansprache ist, wie breit gefasst wir auch Sachverständige hier begrüßen können, wenn dieses Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird, dann darf der Hinweis nicht fehlen, dass es gleichzeitig im Internet über die Mediathek des Bundestages abrufbar ist. Und damit können auch einzelne Teile in der Presse zitiert oder als O-Ton verwendet werden, nur damit Sie die Spielregeln kennen, unter denen das jetzt hier für 2,5 Stunden stattfindet. Zum Ende der einzelnen Themenblöcke soll dann die Möglichkeit bestehen, sachliche Nachfragen zu stellen, sowohl von den Abgeordneten, die hier im Raum sein können, wie auch über WebEx. Das ist durch Herrn Brehn, ist durch unser Büro technisch sichergestellt. Und es wird zum Abschluss der Diskussion dann kurze Statements für diese Abschlussrunde durch die jeweiligen Sprecher der Fraktion geben mit 2 bis 3 Minuten, sodass wir die Zielzeit erreichen, 17.30 Uhr. Die Öffentlichkeit hat außerdem die Möglichkeit, über das Online-Tool Etocracy Plus Fragen an die Expertinnen und Experten zu stellen. Den Link dazu finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses und dann wird das hier entsprechend mit aufgenommen. Ich will nichts Großes Inhaltliches sagen, weil dazu gleich berufene Stimmen hier das Wort bekommen. Ich will nur darauf hinweisen, dass ja der sehr umfangreiche, komplexe Bericht, der allen vorliegt, wo ich durchaus am Anfang doch sagen darf, als ich mir den jetzt durchgelesen habe, war ich beeindruckt von der Tiefe, in der das in allen Aspekten beleuchtet worden ist, einen Vorläufer hat. Dieses war ein Vorläufer aus dem Jahr 2011, wo nämlich im Rahmen des TAP bereits eine Bestandsaufnahme und Folgenabschätzung zur militärischen Nutzung unbemannter Systeme vorgelegt worden ist, der aber eben noch nicht den speziellen Fokus auf den autonomen Kampfeinsatz gelegt hat. Und Sie merken, dass in diesen quasi 10 Jahren die Entwicklung weitergegangen ist und uns auch an neue technologische, militärpolitische, strategische, ethische, abrüstungspolitische oder außenpolitische Fragen mitgeführt hat. Wer damals schon dabei war, ist Herr Dr. Reinhard Grünwald, der Projektleiter dieses Projektes, der jetzt auch zusammen mit Herrn Kiel diese umfassende Schrift entwickelt hat und es auch übernommen hat, inhaltlich in die Veranstaltung einzuführen und der es auch auf sich genommen hat, entlang des verabredeten Zeitplans die verschiedenen Beiträge zu ordnen. Ich darf stattdessen genau zuhören und versuchen, vieles noch besser zu verstehen und vieles mitzulernen. In dem Sinne, vielen Dank, Herr Grünwald. Sagen Sie es auch ans gesamte Team weiter für Ihre Ausarbeitung. Und Sie haben jetzt das Wort.
Dankeschön, Herr Vorsitzender, für die freundlichen Worte. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Expertinnen und Experten hier im Saal und online zugeschaltet und natürlich sehr geehrtes Publikum, hoffentlich zahlreich draußen an den Bildschirmen. Herzliche Begrüßung auch noch mal von mir hier im Namen des Büros für Technikfolgenabschätzung zu diesem Fachgespräch. Ich hoffe, dass uns dieses Gespräch einen reichen Erkenntnisgewinn generiert. Vor allem deshalb, weil wir hervorragende Expertinnen und Experten hier am Start haben, die gleich zu Wort kommen werden. Ich werde nur ganz, ganz kurz in die Thematik einführen, weil die Fachleute hier doch noch wesentlich bessere und spannendere Sachen zu erzählen haben als ich. Ich möchte gleich mal zu Anfang einen kleinen inhaltlichen Pflock hier einschlagen. Ich bin dafür, dass autonome Waffensysteme weltweit geächtet werden und dass ihre Entwicklung, Beschaffung und natürlich ihr Einsatz verboten wird. Jetzt sehe ich Herrn Röspel rückwärts vom Stuhl fallen, weil er die, uns als TAP nicht so kennt, dass wir hier so mit knackigen Bekenntnissen hausieren gehen. Und ich möchte auch die Presse bitten, vielleicht die Schlagzeile noch nicht gleich zu schreiben, sondern noch kurz zu warten, weil die eigentliche Botschaft, die kommt nämlich jetzt. Wenn Sie eine Sache aus dieser Veranstaltung mitnehmen, dann vielleicht diese. Statements dieser Art, wie ich gerade eins gemacht habe, bedeuten erstmal überhaupt gar nichts, solange nicht klar ist, was denn der Sprecher eigentlich mit autonomen Waffensystemen meint. Meint er ein intelligentes, selbstlernendes System, das mit umfassendem Situationsverständnis und vielleicht so eine Art auch so ein Selbstbewusstsein ausgestattet ist, das durch die Gegend fährt, fliegt oder schwimmt und die Ziele, die es zu bekämpfen gedenkt, nach eigenem Gutdünken auswählt? Oder meint er eine Drohne aus dem Elektronikfachhandel, die ein kleines Software-Update erhalten hat und die mit ein paar Gramm Sprengstoff ausgestattet ist und durch die Gegend fliegt? Oder meint er ein relativ simples System wie eine Mine, die einfach irgendwo rumliegt und schlicht darauf wartet, dass ein bestimmtes Gewicht auf ihr lastet und sie dann explodiert. Alles könnte man irgendwie unter autonomen Waffensystemen verstehen. Oder vielleicht auch noch ganz andere Dinge. Und wir werden jetzt einiges dazu hören. Ich finde, manchmal wäre es besser, wenn man nicht von autonomen Waffensystemen sprechen würde, sondern von Autonomie in Waffensystemen. Autonome Funktionen in Waffensystemen gibt es nämlich schon zuhauf, auch in heutigen Waffensystemen, etwa zur Navigation oder bei der Bildanalyse zur Zielerkennung. Die entscheidende Frage aber ist, welche Rolle spielt der Mensch bei der Interaktion mit den sogenannten kritischen Funktionen der Waffensysteme, nämlich die Zielauswahl, die Entscheidung und letztendlich die Bekämpfung von Zielen. Wer trifft denn nämlich letztendlich diese Entscheidung zum Einsatz von Waffengewalt und auf welcher Informationsgrundlage wird diese Entscheidung getroffen? Und da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich gibt es letztendlich einen Menschen, der für die Aktionen dieses Waffensystems zur Verantwortung gezogen werden kann? Wir starten unser heutiges Fachgespräch mit einer Reihe von Inputs von Expertinnen und Experten. Und Sie werden ein sehr breites Themenspektrum vorgestellt bekommen. Ich hoffe, Sie sind nicht erschlagen. Herr Rossmann hat es eben auch schon gesagt, es handelt sich um ein Thema, das sehr komplex ist und mit sehr vielen Facetten ausgestattet. Wir werden heute hören zu den Fragen, welche Waffensysteme gibt es denn bereits? Was ist in der Entwicklung? Wie könnte sich die Art der Kriegsführung durch diese technologischen Entwicklungen verändern? Wie sieht es denn aus mit der ethisch-moralischen Frage, ist es denn vertretbar, solche Waffensysteme einzusetzen? Oder anders gefragt, könnte es sogar Situationen geben, wo es geboten ist, autonome Waffensysteme einsetzen zu wollen? Auch die Frage, wie sieht es denn mit dem internationalen humanitären Völkerrecht aus? Könnten autonome Waffensysteme konform mit dem Völkerrecht sein oder sind sie konform? Wie wird im internationalen Kontext zum Beispiel auf den Foren der Vereinten Nationen zur Rüstungskontrolle über autonome Waffensysteme gesprochen? Und natürlich letztendlich für dieses Hohe Haus die entscheidende Frage, gibt es einen politischen Handlungsbedarf? Und dazu wollen wir am Ende eine hoffentlich lebendige Diskussion führen zum Ablauf. Also wir werden jetzt Vorträge von den Experten hören. Nach jedem Vortrag wird es eine ganz kurze Möglichkeit zu Rückfragen geben, die also ganz spezifisch sind. Alles, was sozusagen ein bisschen darüber hinausgeht und die Diskussion weiter öffnet, bitte ich Sie zu sammeln und dann konzentriert am Ende der Veranstaltung dann einzubringen. Herr Rossmann hatte es auch schon erwähnt, wenn Sie die Veranstaltung im Livestream verfolgen, können Sie über das Tool Adhocracy Plus Fragen stellen. Und wir werden am Ende der Veranstaltung circa 10 Minuten, je nachdem wie viele Fragen da aufgelaufen sind, 10 Minuten reservieren, um diese Fragen der Öffentlichkeit dann abzuarbeiten. Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung. Also dieses Format eines öffentlichen Fachgesprächs ist auch für uns in gewisser Weise ein Stück weit neu. Und falls nicht jetzt alles so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben oder wie wir uns das vorgestellt haben, dann bitte ich Sie um Nachsicht. Wir lernen auch noch und wir werden dann unsere Erfahrungen sammeln und vermutlich dann wird das nächste Fachgespräch dann noch viel, viel besser werden als dieses. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar mit dem ersten Vortragenden, das ist der Herr Professor Dr. Frank Flemisch. Er forscht seit 1989 praktisch durchgehend am Thema Autonomie bzw. Automation und die Verbindung zu Menschen, unter anderem an der Universität der Bundeswehr in München, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bei der NASA. Er ist seit 2011 Abteilungsleiter für Human Systems Integration beim Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie in Wachtberg und Professor für Human Systems Integration an der RWTH Aachen. Er vertritt Deutschland in verschiedenen NATO-Gremien, so etwa dem NATO Human Factors and Medicine Panel und ist Mitglied des NATO Leadership Teams Autonomous Functions in Military Systems. Ich glaube, es gibt niemand Berufeneren als ihn, um uns sozusagen über die aktuellen Entwicklungen, was gerade sozusagen in der Pipeline ist, zu informieren. Bitte, Herr Flemisch.
Vielen Dank, Herr Grünwald. Ich habe gelernt, Vorablorbeeren sind immer gefährlich. Muss man erst mal mit Vorsicht betrachten. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute die schwierige Aufgabe an so einem Tag, wo man denkt, es gibt doch Wichtigeres als autonome Systeme, zum Beispiel die amerikanische Politik, sie zu überzeugen, dass es wenig Wichtigeres gibt, als sich mit der Frage zu beschäftigen, wie gehen wir mit autonomen Systemen und autonomen Funktionen um. Vielleicht noch der Klimawandel. Aber autonome Systeme sind insgesamt auf dem Vormarsch. Und wenn Sie mal das Bild links anschauen, es ist nicht der Terminator aus Hollywood. Es sind auch nicht diese kleinen, niedlichen Bewegtroboter von unseren Kollegen von Boston Dynamics. Autonomie ist im Moment in allen möglichen Bereichen zu finden. Ein Beispiel im zivilen Bereich ist der Automobilbereich, wo man von autonomen Fahrzeugen träumt. Ein anderer Bereich, die vollautomatisierte Fabrik, die meiner Meinung nach mindestens genauso gefährlich ist für unsere Gesellschaft wie autonome Waffensysteme. Hier ein Beispiel, eine Schlagzeile von gestern von der Süddeutschen, eine Robostimme, die amerikanische Wähler anruft und sagt, bleibt zu Hause, wählt nicht. Google, die versuchen, einen digitalen Schatten zu entwickeln, der Menschen so imitiert, dass andere nicht mehr feststellen können, ist es ein Mensch oder ist es eine Maschine. Watson von IBM, der versucht, schlaue Analysen zu machen im Medizinbereich, schlauer als jeder Mediziner. Automatisierte Filter bei Facebook, die Inhalte in Sekundenschnelle praktisch löschen, wenn sie verstörend sein können. Und jetzt auf unseren Bereich bezogen, autonome Systeme, hochautomatisierte Systeme, wie wir sagen, in allen möglichen Domänen, auf See, an Land. Hier ein Beispiel aus dem Flugzeugbereich. Und auch wir Deutsche sind daran, an der Entwicklung in der einen oder anderen Form auch beteiligt. Hier ein Beispiel aus dem FCAS, das Future Combat Air System, ein neues Luftverteidigungssystem. Und hier das MGCS, Main Ground Combat System, sozusagen ein Leopard 2 Nachfolger. Wir glauben, dass autonome Systeme, der Begriff, dass das ein Hype ist, der auch gerade am Runterpurzeln ist. Auf der linken Seite sieht man ein Beispiel der Amerikaner, die X-47, die mal von der US Navy dazu entwickelt wurde, auch zu kämpfen, auch autonom zu kämpfen. Und in den Gesprächen in den letzten Jahren mit den NATO-Kollegen ist rausgekommen, dass es vor allen Dingen Zulassungsprobleme hier gibt, was die autonomen Funktionen angeht. Und man hat sich jetzt darauf zurückgezogen, dass diese Systeme noch autonom aufklären können und auch Luftbetankung machen können. Das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Hype, der jetzt gerade auf dieser Kurve nach unten rollt, auch dann wieder auf ein realistisches Niveau zurückgeht und was man aber sehr ernst nehmen muss. Herr Grünwald hat es angesprochen, wir sprechen in der Forschung und Entwicklung ungern von autonomen Waffensystemen, weil das gibt es an sich noch nicht. Und wenn man tiefer darüber nachdenkt, sollte es das eigentlich nicht geben, sondern wir sprechen von Teil- und hochautomatisierten Systemen, die auch autonome Funktionen haben. Also das heißt, diesen Predator, den vergessen Sie mal, diese bewegt Roboter, gut, da kann man noch drüber nachdenken, dass man die auch hochautomatisiert einsetzt. Autonome Drohnen, die kämpfen, müsste man auch erstmal nach hinten stellen. Aber Systeme, die teil- und hochautomatisiert funktionieren, das ist durchaus auch realistisch. Und wir diskutieren auch mit der deutschen Bundeswehr und auch mit unseren NATO-Alliierten, wie man solche Systeme entwickelt. Ich erzähle Ihnen auch gleich, warum. Autonome Funktionen sind, wie Herr Grünwald auch bereits gesagt hat, nicht neu. Wir haben die in einer Reihe von Waffensystemen bereits verbaut. Hier das Beispiel Patriot, was über ein Auto-Engage verfügt. Ich habe selber als Feuerleitoffizier mehrere Jahre an diesem System gearbeitet. Es ist so, dass man gegen tiefliegende Flugzeuge praktisch als Mensch keine Chance mehr hat, sondern dass der Maschine dann übergibt. Das macht die Bundeswehr und auch viele Alliierte bereits heute. Ein anderes Beispiel, Mantis Feldlagerschutz. Auch da wird die Waffenauslösung praktisch vollautomatisiert durchgeführt, kann aber noch von Menschen unterbrochen werden. Das sind erstmal kleine Nischenbereiche. Das, was die Technik... Oh, ich muss immer ein Zeichen geben, Entschuldigung. Was die Technik hier... Wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben das hier für die Zuhörer entkoppelt, damit wir auch das Audio hören. Und ich habe, wunderbar, eine noch und dann die nächste. Danke. Wir sind überzeugt davon, dass autonome Funktionen, autonome Technik, dass das eine disruptive Technik ist. Was ist disruptiv? Ein Beispiel haben Sie vielleicht auch mit auf dem Tisch liegen. Das sind Smartphones. Man sieht hier links der Vorläufer, der Apple Newton. Das war noch nicht sehr weit verbreitet. Und dann 2007 hat dann Apple das iPhone rausgebracht. Und heute haben eine hohe Prozentsatz, 78% aller Erwachsenen in Deutschland, ein Smartphone. Und man lernt da, es gibt also Techniken, die in Nischenbereichen aufwachsen und dann auf einmal Fahrt aufnehmen und dann praktisch den Hauptmarkt in Anführungszeichen übernehmen. Das ist für Smartphones vielleicht harmlos. Im militärischen Bereich ist das nicht ganz so harmlos. Ein Beispiel, was unsere alliierten Kollegen auch gerne mal diskutieren, aber immer nur, wenn keine Deutschen anwesend sind, ist das hier. Die deutsche Panzertruppe, das startete 1918 relativ harmlos mit einem Buch von Heinz Guderian, Achtung Panzer. 1932 erste Truppenübungen mit Mockups aus Holz und Pappe. Ich möchte nicht darüber spekulieren, ob da irgendjemand darüber gelächelt hat zu dem Zeitpunkt, aber das Lächeln ist spätestens hier gefroren. 1935 die ersten zwei Einheiten einsatzbereit. 1939 entscheidender Faktor im Krieg auch in Polen und Frankreich. Bei einer zahlenmäßigen Unterlegenheit von 1:2, aber einer neuen Doktrin, Einsatzdoktrin, in Verbindung mit einer disruptiven Technik, das Radio, über das man diese Waffensysteme auch über weite Entfernungen dann führen konnte, hat dazu geführt, dass man hier einen dramatischen militärischen Vorteil sich erarbeitet hat und mit den Auswirkungen, mit der wir heute alle auch noch leben müssen. Also ein Beispiel für disruptive Technik. Wie weit ist das hier im Bereich der sogenannten autonomen Funktionen oder autonomen Waffensystemen? Ich habe ein Video mitgebracht und eigentlich müsste ich gar keine Folien zeigen. Ich müsste nur dieses Video zeigen. Wenn Sie das mal bitte ablaufen lassen. Man sieht erstmal. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem noch. Das sind F-18. Irgendwo in Kalifornien über einem Gebiet, das nennt sich China Lake. Das ist Zufall. Und wenn Sie genau hingucken, Sie sehen auch gleich eine Vergrößerung und eine Slow Motion. Werden hinten kleine Drohnen ausgeschossen. Ein paar tausend Dollar das Stück, mehrere hundert Stück, entfalten sich und fangen dann an zu fliegen. Und wir springen mal in die Mitte des Videos. Ja. Hier sieht man in grün diese autonomen Waffensysteme, die sich also als Schwarm formieren. Und man hat hier in rot Zielkoordinaten eingespielt, die verändert man. Und man sieht hier, wie die entsprechend sich neu gruppieren und versuchen, die möglichst gut zu bekämpfen. Hier natürlich nur in der Übung. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass so ein Waffensystem 2 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo Sprengstoff an Bord hat, kann man sich vorstellen, welche Zerstörungswucht sowas entfaltet. Und wenn wir noch ein Stück vorspringen und da mal einen Ton auch ein bisschen lauter setzen. Also so hört sich das dann für die Soldaten am Boden an. Das ist praktisch wie ein Hornissenschwarm. Und was diese Technik disruptiv macht, das ist das Thema Geschwindigkeit, Sättigung und vor allen Dingen Agilität. Und Agilität nicht nur, dass die Fluggeräte selber agil sind, sondern dass sie sehr schnell auch mit der neuen Software bestückt werden können. Also eine Entwicklungsagilität. Und auf die nächste Folie, wir überspringen mal die nächste Folie und springen da gleich hier mal rein, dass unsere amerikanischen Kollegen sich auch in einer Art Waffenrennen mit China sehen. Ich habe bewusst sehen gesagt. Man kann darüber diskutieren, ob da auch was Wahres dran ist. Und wir klicken einfach mal ein bisschen durch die nächsten Folien. Und was ich Ihnen sehr ans Herz lege, ist dieses Weißbuch. Amerikanische Strategen sprechen hier von einem Hyperwar, also ein sehr schneller Krieg, der mit vereinten Kräften geführt wird, auch zuerst übers Internet, auch mit unbemannten Systemen und vor allen Dingen auch mit autonomen Funktionen, der einen Gegner überwältigen soll. Und die haben auch Angst davor. Also Digital Pearl Harbor ist da ein Schlagwort. Und wenn Sie noch einmal klicken, haben Sie gesehen den Flash Crash. Also wenn man Systeme hoch beschleunigt, das hat man an der Börse gemacht mit dem Microtrading, hat es dazu geführt, dass die Systeme instabil werden und auch zusammenbrechen. Und man kann sich vorstellen, wenn man das verbindet, wenn man nochmal zurückgeht kurz. Einmal noch zurück, ja. Mit diesem neuen russischen Waffensystem, also der Avangard Hypersonic Missiles, die auch sehr schnell praktisch einen Verteidigungsraum penetrieren können, die sehr schwer nur abgefangen werden können, dann begreift man sofort, dass das auch eine massive Bedrohung sein kann. Also die Kombination von autonomen Techniken mit eben solchen neuen Waffensystemen. Wohin schaut die Wissenschaft? Wo versuchen wir, unsere Orientierung herzukriegen? Auf der nächsten Folie sehen Sie eine unserer großen Vorbilder. Und Einstein hat gesagt, wenn man nicht mehr weiter weiß, soll man auch mal in die Natur schauen. Und dann wird man einiges besser verstehen. Wir haben da auch hingeschaut. Und Autonomie gibt es natürlich in der Natur auch. Also hier sieht man diese Pferde, diese Hengste, die wild kämpfen, die natürlich eine hohe autonome Fähigkeit auch haben, entwickelt haben. Und das, was das Pferd aber nutzbar macht, ist, dass man es kontrollieren kann. Also dass es Zügel hat. Und manche Wissenschaftler träumen auch von symbiotischen Systemen, sogenannte Centaur-Metapher. Aber wenn man das in Technik übersetzt, also autonome Waffensysteme sind per se erstmal nicht unbedingt kontrollierbar. Ja. Was wir versuchen zu erarbeiten, sind sogenannte kooperative Systeme, also die ähnlich wie ein Pferd gut kontrollierbar sind, auch transparent und auch in gewisser Weise zum eigenen Nutzer auch gutmütig. Und die Science-Fiction-Träume lassen wir hier in dieser Diskussion mal weg. Also kooperative Systeme, wir verfolgen das auch in der NATO sehr stark. Einer der Schlüssel dazu ist Transparenz und Meaningful Control. Wir haben hier mehrere Symposien auch dazu durchgeführt, haben auch eine Research Task Group hier gegründet. Und auch unsere amerikanischen Kollegen und Kolleginnen lassen sich darauf ein, auf diese Diskussion Meaningful Human Control so zu definieren, dass man es auch tatsächlich nutzen kann. Der Schlüssel 3 für uns ist agiles Denken und Handeln in Roadmaps und Transitionen. Das haben wir zusammen auch mit dem Bundesamt für Beschaffung entwickelt. Also dass wir nicht nur von heute auf morgen denken, sondern wie kann es in 30 Jahren weitergehen? Und auch, wie können diese Systeme immer noch funktionieren, wenn sie degradiert werden? Also wenn sie gestört werden, auch wenn die AI dahinter vielleicht nicht mehr funktioniert. Wir haben festgestellt, dass es ein sogenanntes unsicheres Tal gibt. Also Erwartungen an Systeme, wo man sagt, die sind doch praktisch autonom. Und trotzdem haben Menschen dafür die Verantwortung, die das aber nicht ganz verstehen. Und dann im zivilen Bereich sind hier bereits mehrere tödliche Unfälle auch passiert. Also hier ein Tesla, der tödlich verunglückt ist. Und hier der sogenannte Uber-Crash. Die Frau, die hier entsetzt guckt, hat praktisch die rechtliche Verantwortung, wurde auch verklagt wegen diesem Unfall, hatte aber de facto keine Chance, rechtzeitig zu reagieren. Unsere holländischen Kollegen sprechen hier von einer Crumble Zone. Also wir würden dann Menschen als Knautschzone praktisch nutzen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Einen Schlüssel dazu, um das zu vermeiden, sehen wir in einer Weapon Control Order. Die muss man erst ausarbeiten. Ja? Wir kennen Weapon Control Order noch aus dem Kalten Krieg. Da gab es im Bereich der Luftverteidigung Weapons Free, Weapons Tied, Weapons Hold. Wenn die Lage schlimmer geworden ist, ist man praktisch in diesen Stufen höher gegangen. Und es war eine politische Entscheidung, praktisch höher zu gehen. Das gibt es für Waffensysteme mit autonomen Funktionen noch nicht. Das muss man erst erarbeiten. Wir hoffen, dass wir uns das zusammenarbeiten können. Ein weiterer Schlüssel für uns ist der interdisziplinäre Dialog. Wir haben hier eine Reihe von Symposien durchgeführt. Wir hier am Beispiel letzte Woche haben wir unsere Mitarbeiter da eingeladen. 98 Wissenschaftler haben dann über das Thema diskutiert. Wir haben gerade 2 Tage auch im Planungsamt darüber diskutiert. Und der Dialog hier ist vergleichsweise offen. Und was mich auch sehr freut ist, und ganz gezielt auch der Schlüssel 6, den ich hier sehe, dass wir Ethik und Recht hier gezielt und zwar von Anfang an in diese Entwicklung mit reinbringen müssen. Ethik und Recht von Fähigkeit, Kontrolle und Verantwortung. Wir wurden hier vom Verteidigungsministerium auch ermutigt, mit dieser Gruppe IPRO, die sich vor allen Dingen um die Regulierung hier gekümmert hat, auch frühzeitig in den Dialog gehen. Und ich muss sagen, der Dialog hier ist sehr fruchtbar. Und das zündet auch schon bei den neueren Waffensystemen, die entwickelt werden. Hier im Beispiel FCAS, wo von Anfang an dann eine Art Ethik und Rechtboard mit dazugenommen wird. Und bevor ich zum Ende komme, als Fazit jetzt nach 35 Jahren Forschung im Bereich Automation und autonome Systeme ist die Hauptherausforderung, die richtige Risikobalance zu machen. Wir sehen hier die Büchse der Pandora, wo wir mit Wissenschaft immer neue Dinge rausholen. Und die Frage ist, wie schnell, wie kontrolliert machen wir das? Eisenhower hat mal mit einer sehr berühmten Rede in den 60er Jahren davor gewarnt, dass ein militärisch-industrieller Komplex der Amerikaner diese Büchse der Pandora vielleicht zu schnell öffnet. Ja, das kann man auch gerne mal diskutieren. Und das Risiko auf der anderen Seite ist, dass wir von solchen autonomen Systemen, wenn ein Gegner es einsetzt, ähnlich überwältigt werden wie hier vielleicht die polnische Reiterei von den deutschen Panzern im Zweiten Weltkrieg. Das ist die Folie, die ich Ihnen gerne mitgebe. Alles nochmal zusammengefasst und damit gebe ich zurück zu Herrn Grünwald.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Flemisch. Gibt es dazu direkt Rückfragen?
Herr Nolte. Vielen Dank erstmal für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe zu diesen Drohnenschwärmen zwei Fragen. Und wenn Sie meinen, es dauert zu lange, können wir es auch gerne danach machen. Ich stelle sie jetzt erstmal, ich will das hier auch nicht zu lange aufhalten. Und zwar würde mich interessieren, ob solche Schwärme, wie wir sie da gesehen haben, denn auch Feinde schon bekämpfen können, denn da Zielauffassung machen, das sind relativ kleine Drohnen. Ja, das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit. Geht das schon? Und wie lange könnte ein solcher Schwarm denn in der Luft bleiben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Drohnen von dieser geringen Größe sonderlich lange in der Luft bleiben können. Aber vielleicht sieht es auch anders aus. Danke.
Also es gibt schon Waffensysteme im Bereich der Radarbekämpfung, die auch schon kämpfen können, also die auch da tatsächlich auch eine Waffenwirkung entfalten. Die Aufenthaltsdauer in der Luft hängt natürlich stark auch von der Größe ab. Also sogenannte Drohnen, die auch ferngesteuert sind, die auch autonome Funktionen an Bord haben, können etwas über einen Tag fast auch in der Luft bleiben, werden auch zwischendurch aufgetankt, also können dann auch noch länger bleiben. Diese kleinen Drohnen, die bleiben vielleicht im Bereich 20 Minuten bis maximal eine Stunde auch in der Luft.
Der Herr Kieselwetter hatte noch eine Frage.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Flemisch. Auch eine Verständnisfrage mit Blick auf, Sie deuteten ja an, dass in den USA da wohl schon sehr klare Forschung und vielleicht auch Anwendung läuft. Wo sind denn international die, wie soll ich das nennen, Fokuspunkte? Wo wird besonders intensiv geforscht? Wo sind die wissenschaftlichen Highlights in dieser Sache? Und sind die in Bereichen, die mal durch ein UN-Regime kontrollierbar wären? Also müsste nicht neben der Forschung auch die Transparenz mit Blick auf ein UN-System oder ein OSZE-System mitwirken, um Schritt zu halten mit dieser wissenschaftlichen Entwicklung? Danke.
Ja, die Schwerpunkte der Forschung und Entwicklung waren in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen beim Aufbau der autonomen Funktionen. Und man hat dann gemerkt, bei der Zulassungsfrage und bei der Frage der Verantwortung und Transparenz, dass das Thema Mensch hier zunehmend auch eine Rolle spielt. Das heißt, die Forschungsschwerpunkte haben sich verlagert hin zum Man-on-Man-Teaming beziehungsweise Human-Autonomy-Teaming. Und wir versuchen in diesen NATO-Arbeitsgruppen oder die NATO-Arbeitsgruppen, also vom Panel aus steuern wir die praktisch aus. Wir versuchen, die dahin zu bringen, dass die transparente Testregimes vereinbaren, mit denen man dann auch zuverlässig feststellen kann, ob etwas kontrollierbar ist. Also da spielen Übernahmewahrscheinlichkeiten eine Rolle und auch Zeiten eine Rolle. Wir hoffen, dass man es so operationalisieren kann, dass man es auch, wie Sie, Herr Giesewetter, angedeutet haben, auch in so ein UN-Regime dann mit einspeisen kann. Also was wir schon merken, ist, dass da die Rollen unterschiedlich verteilt sind. Die Amerikaner ziehen sehr stark. Man merkt auch, ein Teil unserer Kolleginnen und Kollegen bekommt mittlerweile auch Zügel angelegt, was das Thema Kontrollierbarkeit angeht. Wir Deutsche sind so in der Mitte, also spielen auch, glaube ich, da eine vergleichsweise konstruktive Rolle, weil man uns einerseits abnimmt, dass wir Verteidigung können und auch wollen und auch meistens genügend Geld ausgeben und andererseits auch abnimmt, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen und auch ernsthaft den Punkt Ethik damit einbringen.
Und Herr Röspel hatte eine Frage.
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sie haben zum Schluss als Herausforderung genannt die Risikobalance. Welches Risiko tatsächlich meinen Sie? Vielleicht in Kürze.
Vielen Dank für die Gelegenheit, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Unsere Bundeswehr macht sich Sorgen, dass sie von solchen Waffensystemen überwältigt wird und praktisch keine Chance mehr hat, in zukünftigen Konflikten ernsthaft eine Abschreckung zu sein. Also das ist das eine Risiko, praktisch dazustehen wie die polnische Reiterei, die tapfer gekämpft hat, aber eben gegen einen hochgerüsteten Gegner keine Chance hatte. Das Risiko auf der anderen Seite ist, dass wir uns in ein Waffenrennen mit reintreiben lassen, was man vielleicht gar nicht so gewinnen kann. Also vor allen Dingen nicht gegen ein China. Da werden unsere Kollegen aus der Stiftung Wissenschaft und Politik bestimmt noch eine qualifiziertere Meinung dazu haben. Ja. Und wo man sehr genau hinhören muss, ob die Chinesen das überhaupt wollen. Also dieses Öffnen der Büchse der Pandora und dann schnell Dinge rausholen, Nuklearenergie zu entwickeln, das Internet auch zu entwickeln, auch Stuxnet einzusetzen. Das sind ja bewusste Entscheidungen, die erstmal Technik auch proliferieren und die auch ein Risiko darstellen. Und dieses Abwägen, also das waren jetzt zwei der Risiken, es gibt sicher noch mehr, aber zwei der Hauptrisiken. Und dieses Abwägen, das ist, glaube ich, dann Aufgabe der Politik. Also wir können sie beraten, aber die Entscheidungen müssen sie dann treffen.
Ich sehe, wir laufen schon mitten in die Diskussion rein. Ich hatte noch eine Wortmeldung über WebEx. Der Herr Albani wollte noch sich zu Wort melden.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich will die Frage ganz kurz machen. Bisher haben wir ja bei allen Fragen und Sie auch immer vor dem Kontext nationaler Forschung geantwortet. Die Frage, die sich mir stellt, vergleichbar, wie wir es in der Biologie bei CRISPR-Cas und Ähnlichem haben, bedarf es ja mittlerweile bei einigen Forschungen gar nicht mehr so großer nationaler Anstrengungen. Hier ist zum Beispiel sehr viel Softwareentwicklung. Und wie Herr Grünwald am Anfang ja schon gesagt hat, eine Drohne kann man sich auch relativ günstig holen, mit Sprengstoff ausstatten und der Rest ist Software. Inwieweit gehen Sie davon aus, dass heute schon auch durchaus Entwicklungen, die sich nationalen Kontrollen entziehen, existieren, beziehungsweise halten Sie mittelfristig so etwas für möglich? Wir haben ja im Bereich der Automobilentwicklung auch die Überraschung gehabt, dass Automobilhersteller gedacht haben, man kann ihn nicht und dann kommt auf einmal eine RWTH hin und kann auch Autos bauen. Also insofern, inwieweit halten Sie so etwas für denkbar?
Ja, Sie sprechen den Punkt der Dual Use hier an. Und es ist heute schon so, dass Sie Drohnen für günstiges Geld kaufen können und können die in die Lage versetzen, mit Sprengstoff oder sagen wir mal nur weißes Pulver, ja, da reicht schon Mehl, ein Bedrohungsszenario, das zum Beispiel über ein Stadion zu fliegen. Gut, Stadions sind jetzt heutzutage nicht ganz so gut besetzt, aber mal ein bisschen vorausgedacht nach Corona. Und das ist natürlich eine deutliche Bedrohung. Also auch zivile Technik kann man schnell umbauen. Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass die wirklich gefährlichen Waffensysteme, dass man dazu auch ein ausgefeilteres F&T-System im Hintergrund braucht. Also wie es die meisten demokratischen Staaten auch haben. Aber für terroristische Einsätze ist sowas auf jeden Fall auch denkbar. Ja. Und es wird auch aktiv darüber nachgedacht, also über Drohnenabwehrschutz. Ja, ich glaube, das Gefährlichere hier ist in dem militärischen Bereich, dass tatsächlich Dinge sich so beschleunigen und in Richtung dieses Hyperwars, dass auch sowas wie ein nuklearer Holocaust, also die Wahrscheinlichkeit deutlich nach oben geht.
Ja, ich sehe, hier werden auf jeden Fall Themen angesprochen, auf die wir nochmal zurückkommen werden, also Beschleunigung der Kriegsführung. Da wird vermutlich, nehme ich an, auch unser nächster Referent, Herr Dr. Jürgen Altmann, etwas dazu sagen wollen. Herr Altmann ist Physiker und Friedensforscher an der TU Dortmund. Er ist so eine Art, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, eine Art Instanz in der naturwissenschaftlich fundierten Friedensforschung in Deutschland. Er ist Mitgründer und Vorsitzender des Forschungsverbundes Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit, Autor einer Vielzahl an wissenschaftlichen Artikeln und Büchern. Aber er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern ich nenne es jetzt mal Aktivist. Er ist nämlich Mitgründer und Vizevorsitzender des International Committee for Robot Arms Control, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für ein Rüstungskontrollregime für autonome Waffensysteme einsetzt. Herr Altmann, Sie haben das Wort.
Ja, werde ich gehört? Hallo? Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Prima. Okay, also meine Damen und Herren, ich danke für die Einladung. Auf meiner ersten Folie haben Sie eine kleine Übersicht. Ich will mich damit beschäftigen, was ein autonomes Waffensystem ist, welche militärischen Motive dafür sind, mögliche Formen davon, kurz auf Schwärmen eingehen. Dabei kann ich durchaus mich auf Herrn Flemisch beziehen und schließlich einen Ausblick machen in Richtung Wettrüsten, Zeitdruck und Stabilität, hat Herr Flemisch auch schon mal angedeutet. Die nächste Folie bitte. Erste Frage: Was ist ein autonomes Waffensystem? Da hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine gute funktionale Definition entwickelt, nämlich das ist ein Waffensystem mit Autonomie in seinen kritischen Funktionen. Das heißt, ein Waffensystem, das ohne menschlichen Eingriff Ziele auswählen, das heißt suchen oder entdecken, identifizieren, verfolgen, auswählen und angreifen kann. Das US-Verteidigungsministerium benutzt eine sehr ähnliche Definition. Nächst einmal klicken bitte. Das Bundesverteidigungsministerium und in seiner Folge auch die ganze deutsche Bundesrepublik benutzt eine andere Definition für ein tödliches autonomes Waffensystem. Das ist nämlich nur dann gegeben, wenn das System in erster Linie gegen Personen gerichtet ist, wenn es ohne jegliche menschliche Einflussnahme und Kontrolle sein Umfeld und seinen inneren Zustand wahrnimmt, die Situation beurteilt, entscheidet, rational handelt und evaluiert. Und schließlich muss es auch noch lernen, um auf diesen Begriff autonomes, tödliches autonomes Waffensystem zu passen. Ich selbst finde diese Definition sehr problematisch und kann gerne auf Fragen dazu eingehen. Weiter bitte. Gibt es schon autonome Waffensysteme im Sinne dieser funktionalen Definition, ohne Einbeziehung eines Menschen Ziele auswählen und anzugreifen? Ja, Herr Flemisch hat sich schon genannt. Es gibt Nahbereichsabwehrsysteme mit einem automatischen Modus, den der Mensch einschaltet, wenn es zu eilig wird oder dann vielleicht auch wieder ausschalten kann. Da handelt es sich um Systeme, die auf sehr kurze Dauer fliegen, die vorprogrammierte Handlungen ausführen, in einer relativ einfachen Umgebung und mit einer einfachen Zielerkennung. Und sie sind einigermaßen gut vorhersagbar. Weiter bitte. Im eigentlichen Sinne versteht man unter autonomen Waffensystemen solche, die in einer komplexen Umgebung fungieren und dabei variable Reaktionen zeigen, die das auf erheblich längere Dauer tun und in einem größeren Gebiet nach Zielen suchen und diese auswählen und dadurch dann in ihrer Aktionsweise kaum vorhersagbar sind. Nächste bitte. Diese Systeme gibt es eigentlich noch nicht, mit einer einzigen Ausnahme. Herr Flemisch hat auch schon darauf angespielt. Diese Propellerdrohne Harpy von Israel, die so einige Stunden lang rumfliegen kann in der Gegend und feindliche Radars sucht und dann hineinfliegt und dort explodiert, um sie zu zerstören. Das Nachfolgemodell hat allerdings auch schon wieder menschliche Kontrolle als Hauptmöglichkeit. Und es gibt gewisse Vorformen in Flugkörpern mit Zielerkennung. Weiter bitte. Was sind die militärischen Motive für autonome Waffensysteme oder für autonomes Schießen, wenn man an autonome Funktionen, wenn man diesen Begriff lieber nehmen möchte, im Vergleich zu ferngesteuerten Systemen, wo man eben zum Beispiel über Satellit oder Transatlantikkabel mit mehreren Sekunden Verzögerung Daten bekommt als menschlicher Bediener und dann einen Angriff auslöst, wo es dann auch wieder einige Sekunden dauern kann. Also In einem echten, harten Konflikt kann diese Kommunikation gestört oder zerstört sein durch Feindeinwirkung. Ansonsten geht es um die Reaktionszeit. In bestimmten Situationen können 3 Sekunden abwarten, bevor man schießt, schon bedeuten, dass das eigene System zerstört ist, bevor es seine eigenen Waffen abschicken kann. Schwärme sind praktisch ja nur möglich, wenn man die einzelnen Systeme autonom macht. Und schließlich gibt es auch noch das ökonomische Motiv, Personal zu sparen und nicht also je eine Soldatin für jedes einzelne Kampffahrzeug zu binden. Weiter bitte. Ganz wichtig ist die Aussage, dass man autonome Waffensysteme braucht oder denkt zu brauchen für den Kampf gegen einen etwa ebenbürtigen Gegner. Also zum Beispiel die USA stellen sich da China vor oder China stellt sich die USA vor, Russland stellt sich die USA vor, die USA stellen sich perspektivisch auch Russland vor. Und dann kommt eben die Geschwindigkeit, mit der man reagiert und agiert, ganz entscheidend dafür, ob man gewinnt oder nicht. Herr Flemisch hat es schon angedeutet. Insbesondere gibt es dann dieses Stichwort Hyperwar, das kam eben, und andere schreiben Fight at Machine Speed. Das ist das Amt für Heeresentwicklung der Bundeswehr. Klar ist, dass man alles dieses schnelle Reagieren und ohne Fernsteuerung Angriffe zu fahren nicht braucht in asymmetrischen Szenarien. Jetzt habe ich, glaube ich, einmal weiter vergessen. Zeigen Sie die 2 Zeilen bitte nochmal. Was sind die möglichen Formen? Das könnten Flugsysteme sein, das können Landsysteme sein. Es wird schon von Russland behauptet, sie hätten ein autonomes nukleares Klein-U-Boot. Die USA arbeiten an einem Oberflächenschiff, das U-Boote jeder Art erkennen und dann bekämpfen können soll. Aber man sollte nicht vergessen, das könnten auch kleine und sehr kleine Systeme sein, die hier also noch in Forschung und im Teststadium sind. Weiter bitte. Kleines Wort zu Schwärmen. Das hier sind genau die Bilder, die Herr Flemisch eben gezeigt hat. Die kann es nicht nur in der Luft geben, auch auf dem Wasser und auf Land. Da würde es darum gehen, dass Dutzende bis Tausende von Einzelelementen Angriffe machen, koordiniert, irgendwie selbst organisiert, große und kleine. Die Idee dabei ist, durch Massenangriffe von vielen Seiten eine Abwehr zu sättigen. Und dabei ist dann die Steuerung einzelner solcher Systeme durch Menschen praktisch ausgeschlossen. Nächste bitte. Zum Schluss ein Blick auf die Konsequenzen für die internationale Sicherheit. Wie ich gesagt habe, werden autonome Waffensysteme und, wenn man allgemeiner denkt, die Verwendung von künstlicher Intelligenz im Militär, insbesondere in Gefechtsführungssystemen, nicht für stark asymmetrische Situationen entwickelt, sondern für den großen Krieg. Die Hauptakteure dabei sind die USA, Russland und China, die sich gegenseitig intensiv beobachten. Die USA wollen die Überlegenheit behalten. China will in zukünftiger künstlicher Intelligenzkriegführung gewinnen. Russland erforscht und entwickelt ebenfalls autonome Waffensysteme und Schwärme. Schon jetzt findet auf der Ebene der Forschung und der Planung und der Zukunftsaussichten ein virtuelles Wettrüsten statt und das könnte sehr bald real werden. Nächstes bitte. Diese Kräfte und darunter eben sicherlich auch andere, sagen wir Pakistan und Indien und so weiter, bereiten sich vor auf den Kampf mit Maschinengeschwindigkeit. In einer Krise, auch das hat Herr Flemisch schon angedeutet mit dem Begriff Flash War, kann es eine Wechselwirkung zwischen Flotten von autonomen Waffensystemen geben und eine automatische Eskalation, wenn da eben kein Mensch mehr noch eine Bremse hat, wie es das im Kalten Krieg bei Nuklearwarnungen schon ab und zu mal gegeben hat. Wenn es um Sekunden oder vielleicht 3 Minuten oder so geht, dann wird es schwierig, menschlich noch zu prüfen, ob das, was man als Angriff gerade gemeldet bekommt, ein Fehlalarm ist. Und ich denke, die Weltgemeinschaft steht vor einer grundsätzlichen Frage. Was hat Priorität? Die eigene militärische Stärke oder die internationale Sicherheit? Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Altmann. Gibt es zu seinem Vortrag Nachfragen? Wie gesagt, wenn es darüber hinausgeht, am Ende hoffentlich haben wir noch ausreichend Zeit für eine Diskussion. Aber es meldet sich die Frau Vogler, bitte.
Vielen Dank, Herr Altmann. Ich habe verstanden, dass für die Militärs attraktiv ist, solche Systeme einzusetzen, auch aus Ersparnisgründen, weil man dann eben nicht weil man nicht Menschen einsetzen muss. Jetzt aber meine Frage in zwei Teilen. Erstens, erkauft man diese Ersparnis nicht mit einem irrsinnigen Rüstungswettlauf, der dann sehr, sehr hohe Kosten verursacht wird, weil ja diese Systeme auch sehr schnell veralten, immer wieder abgedatet werden muss, man unglaublich viel Geld in die Entwicklung stecken muss. Zweiter Teil der Frage, ist nicht auch einer der entscheidenden Vorteile autonomer Waffensysteme, dass im Gegensatz zu Menschen, die Waffen steuern, nicht über ein Gewissen verfügen, sondern Befehle bzw. Algorithmen, die ihnen einprogrammiert wurden, unhinterfragt ausführen?
Ja, danke für die Fragen. Dass die Kosten bei einem Rüstungswettlauf in diesen Systemen und in dem, was dann danach folgt, künstliche Intelligenz gesteuerte Gefechtsführungssysteme, der ist wie auch schon vorherige Rüstungswettläufe nach oben offen und er kann sich erheblich beschleunigen, wenn es dann eben so ist, dass eine Zehntelsekunde schnelle Reaktion vielleicht kampf- oder kriegsentscheidend sein kann. Also von daher, das müsste wirtschaftswissenschaftlich genauer untersucht werden, aber ich finde es völlig offensichtlich, dass da erhebliche Kosten zu erwarten sind. Im Moment ist es so, dass die USA 2/3 der weltweiten Ausgaben für militärische Forschung und Entwicklung ausgeben. China ist da vielleicht noch ein Faktor 10 oder so drunter, aber China hat die ökonomische und personelle Kapazität, da an die USA heranzureichen. Und die USA versuchen eben gerade durch beschleunigte Autonomisierung und Human-Machine-Teaming und so weiter weiterhin in der Oberhand zu bleiben. Vorteil, dass sie ohne gewissen Algorithmen arbeiten, ich würde das eher als einen Nachteil sehen. Auch das Militär hat übrigens durchaus Interesse zu wissen, was auf dem Schlachtfeld passiert und dann nicht unbedingt Systeme loszuschicken, die dann etwas machen, vielleicht in Wechselwirkung mit einem intelligenten, mehr oder weniger autonomen Gegner, das, was sie vielleicht gar nicht wollen. Also ich denke, das Militär ist da etwas gespalten und vielleicht diese Bemerkung noch. Es gibt zumindest auf chinesischer Seite in der akademischen Welt durchaus die geäußerte Befürchtung, dass es zu Rüstungswettläufen und Instabilität in der Auseinandersetzung in einer Krise kommen kann. Und ich denke, man hätte gute Möglichkeiten, da anzuknüpfen. Das Hauptproblem ist dann, dass die USA da ihr Grundherangehen bezüglich technologischer und militärischer Überlegenheit ändern müssen.
Prima, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir jetzt zum nächsten Themenbereich kommen, nämlich der Frage nach diesem Überblick über die technologischen Möglichkeiten, den wir bekommen haben. Wie ändern denn diese technologischen Möglichkeiten die zukünftige Kriegsführung? Und dafür haben wir zwei Expertinnen und Experten vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, EFSH, nämlich Frau Johanna Polle, die ist PhD-Fellow am EFSH und beschäftigt sich dort intensiv mit Veränderungen in der modernen Kriegsführung unter besonderer Berücksichtigung von Rüstungsdynamiken. Und Herr Dr. Christian Alward, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am EFSH. Außerdem leitet er das von der Deutschen Stiftung Friedensforschung geförderte Forschungsprojekt Algorithmen und künstliche Intelligenz als Game Changer. Und die beiden, das hatte ich übrigens bei Herrn Altmann noch vergessen zu sagen, die waren auch Gutachter bei uns im TAP-Projekt und sozusagen der TAP-Bericht ist auch zu einem guten Teil deren Expertise zu verdanken. Vortragen wird, glaube ich, die Frau Polle, aber Herr Alward steht zur Verfügung. Wenn es Rückfragen gibt, dann schaltet er sich vielleicht ein. Frau Polle, Sie haben das Wort. Wir hören Sie nicht. Haben Sie Ihr Mikrofon an?
So jetzt?
Ja, jetzt fantastisch, danke.
Das musste passieren. Ja, vielen Dank nochmal. Unsere Präsentation trägt den Titel Automatisierung und Autonomie, eine Transformation der Kriegsführung. Und sie beginnt mit einer Frage. Was wäre einer der Haupteffekte autonomer Waffensysteme? Es wäre die Gefahr eines menschlichen Kontrollverlustes, ein menschlicher Kontrollverlust über Entscheidungen von Leben und Tod. Diese Gefahr steht jedoch im Konflikt mit den militärischen Vorteilen, die sich mancher von autonomen Waffensystemen erhofft. im Konflikt mit den Trends moderner Kriegsführung, dem schneller, weiter, unsichtbarer und vernetzter. Und in unserem Beitrag werden Christian Albert und ich auf einige Risiken und sicherheitspolitische Konsequenzen autonomer Waffensysteme hinweisen. So wären autonome Waffensysteme ja der gefährliche Höhepunkt von Entwicklung, die wir bereits heute beobachten, und zwar dem Outsourcen militärischer Aufgaben vom Menschen an den Computer oder die Maschine, einem internationalen Wettrüsten, getrieben von einer Automatisierungsspirale, sowie eine zunehmende Beschleunigung der Kriegsführung. Und damit kommen wir zu Folie Nummer 1. Genau, nicht die Titelfolie, sondern die erste, genau. Zu den Einsatzszenarien. Wie autonome Systeme einsetzbar wären, würde sich je nach Art der Autonomie unterscheiden. Eine Art der Autonomie wären Waffensysteme, die vollständig autark agieren sollen, also in keiner ständigen Funk- oder Datenverbindung mit der Kommandozentrale stehen. Autarke Systeme könnten hinter feindlichen Linien operieren oder aber auch als strategische Zweitschlagwaffe dienen. Eine zweite Art der Autonomie wären Systeme, die autonom agieren, aber mit der Kommandozentrale in Verbindung stehen. Systeme, die darauf angewiesen sind, mit der Kommandozentrale zu kommunizieren und Updates zu kriegen, um ihre Mission erfüllen zu können. Diese könnten gegebenenfalls sogar mit bemannten Systemen interagieren, zum Beispiel als Teams, das sogenannte Man-on-Man-Teaming, was Herr Flemisch auch bereits erwähnt hatte. Das sieht zum Beispiel das Loyal Wingman-Projekt der USA vor. Die Idee ist also, wäre sozusagen ein autonomer Kampfjet als Begleiter für einen bemannten Jet. Eine dritte Art der Autonomie wären Waffensysteme, die allein für sich nicht autonom agieren, von unserem autonomen Verständnis ausgehend, aber dies als Teil eines größeren Systemverbundes tun. Sie also von einer übergeordneten autonomen kommandozentralen Instanz, so einer Art Supercomputer, kontrolliert und koordiniert werden. Oder die zusammen in einer Gruppe ein autonomes System bilden, zum Beispiel einen Schwarm, den Herr Altmann ja auch bereits erwähnte. Auf der nächsten Folie sehen wir das aufbauend auf dem Stand aktueller unbemannter Systeme sowie auf Trends in der Forschung und Entwicklung. Wir versucht haben, einige zukünftige Fähigkeiten von autonomen Waffensystemen zu skizzieren, die wir als plausibel einschätzen, als denkbar. Und aus diesen Fähigkeiten lassen sich eben einige Einsatzszenarien ableiten. Als erstes könnten autonome Waffensysteme zum einen reaktionsschneller und manövrierbarer sein als bemannte Systeme. Und diese Fähigkeiten sind sehr stark im Luftnahkampf gefragt. Daher könnte die Automatisierung des Luftnahkampfes ein zentraler Treiber auf dem Weg zu autonomen Waffensystemen sein. Zweitens könnten autonome Waffensysteme weiter und tiefer in Räume eindringen, zum Beispiel als strategische Trägersysteme. Ein denkbares Szenario wäre hier ein autonomes, mit Nuklearwaffen bestücktes U-Boot, das in den Tiefen des Meeres schlummert, bis es sein Einsatzsignal erhält und schließlich zum Angriff übergeht. Auch ein Szenario im Urban Warfare ist denkbar, in einer umkämpften Stadt, in umkämpften Gebäuden. Hier könnten zum Beispiel ein Schwarm aus kleinen autonomen Mikrodrohnen ein Ziel, eine Person selbstständig lokalisieren und ausschalten. Und da sie so klein sind, flögen sie unter dem Radar. Das heißt, sie wären nur schwer aufspürbar, also quasi unsichtbarer. Ein viertes Einsatzszenario wären autonome Waffensysteme als Teil einer vernetzten Strategie. Das heißt, verschiedene Waffensysteme operieren in unterschiedlichen Domänen, sei es Land, Luft oder See, wie auch Herr Flemisch und Herr Altmann bereits erwähnt hatten. Und diese Waffensysteme arbeiten dabei zusammen auf die Erfüllung eines gemeinsamen Missionsziels hin. Dabei koordinieren sich die Systeme auch untereinander und stimmen ihr Handeln aufeinander ab. Die nächste Folie bitte. Als nächstes wollen wir einige der erwarteten militärischen Vorteile und Risiken für die Kriegsführung behandeln. Einige wurden ja bereits erwähnt. Ich hoffe, Sie verzeihen mögliche Überschneidungen. Zunächst wäre da der Vorteil, die Gefahr für die eigenen Soldaten zu verringern. Dem steht aber das Risiko gegenüber, dass Kampfsituationen immer asymmetrischer werden, in dem Sinne, dass am sozusagen der Endpunkt die Situation stehen könnte, dass der Mensch gegen einen autonomen Tötungsroboter eben gegenübersteht. Ein zweiter Vorteil wäre es, militärische Prozesse zu beschleunigen, die militärische Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und somit Zeit zu gewinnen. Zeit, um dem Gegner zuvorzukommen, ihn auszuschalten, bevor er zum Gegenangriff ausholen kann. Das bedingt aber auch das Risiko eines schmaleren Zeitfensters, um Prozesse und Informationen zu prüfen. Es bliebe ebenso weniger Zeit für Intervention, falls doch etwas schieflaufen sollte. Der dritte Vorteil wäre die Möglichkeit, umfangreiche Prozesse beherrschbarer und effizienter zu machen. Zum Beispiel könnten autonome Systeme die militärische Informationsgewinnung und Aufklärung erleichtern, indem sie große Datenmengen zusammenführen und analysieren. Dennoch gilt zu beachten, dass größere Datenmengen nicht unbedingt mit qualitativ besseren Entscheidungen gleichzusetzen sind. Der vierte Vorteil betrifft die vereinfachte Steuerung und Koordinierung sehr komplexer Systemverbünde. Hier lauert aber die Gefahr, dass Algorithmen und Codes, die zu maschinellen Handlungen führen, irgendwann so komplex sind, dass sie selbst menschliche Programmierer nicht mehr nachvollziehen können. Der fünfte Vorteil wäre, dass autonome Systeme Aufgaben durchführen könnten, die für Menschen nicht durchführbar sind, sei es wegen der physischen Belastung, einer hohen Lebensgefährdung oder wegen fehlender Fähigkeiten. Es stellt sich allerdings die Frage, was denn passiert, wenn ein autonomes System dem Gegner in die Hände fallen sollte oder es gehackt wird zum Beispiel. Insbesondere, wenn eben keine Kommunikationsverbindung zum Waffensystem besteht. Dies stellt ebenfalls ein Risiko dar. So, nun die letzte Folie. Neben diesen unmittelbaren Risiken für den Einsatz von autonomen Waffensystemen sind auch breitere sicherheitspolitische Konsequenzen zu erwarten. Das klang ja bei den vorherigen Präsentationen der Kollegen auch schon durch. Und diese Konsequenzen wären eine zunehmende Abgabe von Aufgaben vom Menschen an den Computer, wodurch Abläufe immer schneller und autonomer werden. Und wegen des Aktion-Reaktion-Prinzips schaukelt sich die Automatisierung so immer weiter hoch. Das soll heißen, der Angriff geht schneller und automatischer, dann muss die Verteidigung auch schneller und automatischer werden. Es entsteht also die Gefahr einer Automatisierungsspirale, um nicht militärisch ins Hintertreffen zu geraten. Und genau so kann eben ein Wettrüsten entstehen. Das Wettrüsten kann wiederum zu noch mehr Unsicherheit führen. Und also zwischen den Staaten und ihren Beziehungen, die können noch unsicherer werden. Und zwar, und dann auch zum Beispiel die regionale Stabilität verschlechtern. Aber die Beschleunigung der Kriegsführung erfordert auch, dass Entscheidungsprozesse immer schneller werden müssen. Die Bedenkzeit für Entscheidungen wird weniger, was hochproblematisch sein kann. Denn wir sprechen hier von Konflikten und Kampfsituationen, also Momenten, in denen Entscheidungen ein eskalierendes Potenzial entfalten könnten. Wir Menschen nähern uns dem Punkt, an dem wir aufgrund von zunehmender Autarkie, Geschwindigkeit und Komplexität irgendwann vielleicht keine Gelegenheit mehr haben werden, in maschinellen Analysen und Handlungen verantwortlich zu intervenieren oder sie sogar nur kritisch zu überprüfen. Beim vollständig autonomen Agieren eines Systems, bei einer schnellen maschinellen Entscheidungsfindung, aber auch schon im Hinblick auf maschinell vorbereitete Entscheidungshilfen, wird uns unter diesen Umständen ein menschlicher Kontrollverlust gegebenenfalls bevorstehen oder zumindest ein anteiliger.
Frau Polle, Ihre Redezeit ist schon ein wenig überschritten, wenn Sie
zum Schluss kommen. Ja, alles klar. Ja, genau. Also abschließend lässt sich feststellen, dass autonome Waffensysteme eine immer schnellere, weitere, unsichtbarere, vernetztere Kriegsführung mit sich bringen werden. Dabei muss aber eben vor allem auch die potenziell destabilisierende Wirkung von autonomen Waffensystemen berücksichtigt werden, genauso wie ihr Eskalationspotenzial im Hinblick auf die internationale Sicherheit. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und der Herr Kiesewetter hat sich gleich schon gemeldet.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Polle, auch für die systematische Darstellung. Ich habe eine Frage. Wenn man das jetzt zuspitzt, was Sie sagen, bedeutet das ja, dass diejenige Konfliktpartei, die das komplett ausreizt, quasi ein System schafft, das nicht mehr beherrschbar ist von der anderen Seite. Das würde ja geradezu danach rufen, dass man alles verhindern muss, dass einer der Systemwettbewerber, falls es überhaupt dazu kommt, sich ein System schafft, das durch andere nicht mehr zu toppen ist, weil es durch die Kosten nicht beherrschbar ist oder aber weil diese eine Seite die Algorithmen vollkommen ausgereizt hat. Es bedeutet also, wenn man es philosophisch zuspitzt, es geht darum zu verhindern, dass jemand eine technische Weltregierung durch autonome Waffensysteme übernimmt, die dann nicht mehr kontrollierbar und beherrschbar ist. Das ist ja auch eine hochethische Frage. Haben Sie sich mit dieser Zuspitzung, das ist ja das eine Ende von diesem ganzen Zwirren, da mal Gedanken gemacht? Ich glaube, das ist hochwertvoll, das zu durchdenken, um damit auch Argumente zu haben für eine UN-Vorgehensweise, um gerade so eine systemische Ausreizung, die nicht mehr beherrschbar ist für andere, zu verhindern. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde allerdings gerne das Wort an Christian Alwart geben, dadurch, dass ich gerade schon so lange gesprochen habe, damit er auch eine Chance bekommt, sich zu Wort zu melden.
Ja, danke. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist halt ein Trend, auf den wir uns in der Tat hinbewegen könnten mit einer zunehmenden Automatisierung. Und es gibt zwei Antworten im Grunde. Die eine ist ein Wettrüsten. Man versucht letztendlich am Ball zu bleiben. Man versucht gleichzuziehen mit dem Gegner. Die andere wäre, wie Sie es bereits erwähnt haben, eine regulative Maßnahme, in denen man international darüber einkommt, dass die sicherheitspolitischen Implikationen solcher modernen Waffensysteme zukünftig im Interesse von keiner Nation, keinem Staat liegen werden. Und wir haben es durch Jürgen Altmann schon vorhin gehört, auch das militärische Interesse besteht nicht darin, die Kontrolle zu verlieren, aber die Gefahr besteht, dass dies eine Automatisierungsspirale halt ist, wenn man nicht rechtzeitig regulativ eingreift. Und daher wäre die beste Maßnahme, irgendwo Grenzen einzuziehen, was die Automatisierung angeht, um nicht in dieses Dilemmata zu geraten.
Die Frau Brugger hat sich gemeldet.
Ja. Den Versuch, diese Grenzen einzuziehen, den gibt es ja bereits. Also die Diskussionen in der CCW laufen ja schon sehr lange und es wird ja sehr viel mit dem Begriff des Menschen geht, mit der Meaningful Human Control gearbeitet, von vielen Staaten, von Nichtregierungsorganisationen. Ich glaube, es wäre hilfreich für die Debatte, wenn wir diese Begriffe noch mal präzisieren könnten, vielleicht auch in Abgrenzung zu dem, und das habe ich dem Bericht entnommen, ja, dass beispielsweise die USA ja eher mit einem anderen Konzept arbeiten, mit der Appropriate Levels of Human Judgment, was ja schon, also man hört ja, dass das ein bisschen weniger ist. Also wie kann man diese Rolle des Menschen, bis wann ist diese Kontrolle möglich? Ich glaube, da noch mal hinzuschauen, das noch mal zu präzisieren, sehr hilfreich für uns. Vielen Dank.
Also das Thema CCW kommt ja später noch, da ist ja die Frau Dahlmann noch da, aber wenn Sie vielleicht speziell zu der Frage Appropriate Human Judgment und Meaningful Human Control diesen Unterschied noch etwas sagen möchten.
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, im Detail sind mir die Unterschiede halt auch nie so bewusst. Das ist auch ein Problem der Diskussion insgesamt. Eingangs wurde ja erwähnt, Autonomie, wie ist Autonomie definiert? Und Meaningful Human Control beispielsweise ruft ganz unterschiedliches Verständnis hervor über das, was eine menschliche Kontrolle letztendlich angeht. Und ich denke einfach, da muss viel weiter diskutiert werden oder neue Ansätze gefunden werden. Und ja, wie gerade schon erwähnt wurde, Frau Dahlmann wird darauf sicherlich noch konkreter eingehen, schätze ich.
Dann hatte sich die Frau Vogler gemeldet.
Ganz kurz, angesichts der rasanten Entwicklung, ich habe jetzt hier von jedem der Vortragenden auch den Begriff Beschleunigung ganz oft und mehrfach gehört. Und wir sehen ja auch, dass wir eine exponentielle technologische Entwicklung haben. Wie viel Zeit hätten wir denn noch, um auf internationaler Ebene zu einer Regulierung zu kommen, nach Ihrer Einschätzung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die kann ich Ihnen pauschal sicherlich nicht so beantworten. Die Frage ist insgesamt ja, wann wird es problematisch? Ist das erst der Fall, wenn es wirklich die autonome Waffe gibt, die menschengleich mit einer KI letztendlich operieren kann? Oder haben wir schon viel früher Probleme, wenn nämlich einfach Entscheidungen, und das beginnt bereits, outgesourced werden an Maschinen, die vielleicht noch nicht mal die kognitive Fähigkeit haben, der Verantwortung überhaupt gerecht zu werden? Und das ist schon eine brandgefährliche Situation, gerade wenn die Geschwindigkeit mit ins Spiel kommt, nämlich der Fakt, dass ein Mensch nicht mehr diese Entscheidung überprüfen kann, ja noch nicht mal die Analyse vielleicht, die einer Entscheidung zugrunde liegt, überprüfen kann. Und das kann sicherlich schneller passieren, als uns lieb ist in diesem Bereich.
Ja, wir sind schon mittendrin in der Diskussion und das habe ich auch so ein bisschen befürchtet, weil das Thema ja, da hängt so ein bisschen alles mit allem zusammen. Wir versuchen es, da nehmen wir halt ein Stück der Diskussion jetzt sozusagen mit vor. Herr Professor Flemisch hatte sich noch gemeldet.
Ja, wir haben das sehr intensiv diskutiert mit den amerikanischen Kollegen, Kolleginnen in der NATO. Und der springende Punkt für die ist Zeit. Also die wollen vorher Systeme autorisieren, dass die dann auch in bestimmten Gebieten unter bestimmten Weapon Control Orders autonom kämpfen können. Und viele Europäer wollen das nicht. Also die wollen praktisch, wenn es um tödliche Einsätze geht, dass der Mensch auch letztlich in offensiven Aktionen die Entscheidung trifft und in defensiven Aktionen wenigstens rechtzeitig unterbrechen kann. Und da entzündet sich wir haben auch einen richtigen Streit da praktisch. Ja. Wie fasst man das dann, dass jeder da seinen Maß der Kontrollierbarkeit dann auch bekommt. Und ich vermute mal, dass wir in der NATO, also auch die NATO lebt ja von letztlich der Einstimmigkeit, bei einem Regulativ rauskommen, was vergleichsweise weich ist und ja, uns erlaubt, strenger, also die Maßstäbe an Kontrollierbarkeit strenger anzulegen und möglicherweise den Amerikanern weniger erlaubt, weniger streng anzulegen. Und vielleicht zur Zeit, das ist wahnsinnig schwer zu sagen bei exponentiellen Entwicklungen. Ja. Ich glaube, je beherzter wir da agieren, also auf beiden Feldern, desto besser ist das. Also beherzt einerseits, dass wir auch versuchen, zumindest intellektuell mitzuhalten, das Thema auch zu durchdringen, weil nur dann können wir mitdiskutieren. Und auch den Kontakt, den wir noch haben zu unseren amerikanischen Verbündeten, auch den zu halten. Also wir sind noch gute Verbündete auch. Ja. Und mein Eindruck ist, wir haben auch noch Einfluss auf die Diskussion. Und andererseits auch das Regulieren dieser autonomen Funktion beherzt vorantreiben, im gleichen Maßstab auch.
Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Fragestellung, nämlich nicht zur Frage, was können wir alles, sondern zur Frage, was dürfen wir? Und zwar aus ethischer Perspektive. Dazu haben wir Herrn Privatdozent Dr. Bernhard Koch eingeladen. Er ist Philosoph, stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Dieses Institut ist eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung der katholischen Militärseelsorge zum Zweck der ethischen Auseinandersetzung mit Fragen des Friedens und der Friedensgefährdungen. Herr Koch war auch Gutachter bei uns im TAP-Projekt und wird uns jetzt sagen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen.
Vielen Dank, Herr Grünwald, aber genau das werde ich wahrscheinlich nicht sagen, denn ich wurde ja um ein sehr kurzes Statement gebeten und dementsprechend werden meine Bemerkungen ein bisschen oberflächlich sein, vielleicht auch angesichts der Phänomenbreite, das haben wir ja gesehen, auch ein bisschen überschlägig. Also sehr geehrter Herr Vorsitzender und verehrte Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen hier in diesem physischen und virtuellen Raum, sehr geehrte Damen und Herren auch. Es kommt ja immer noch selten vor, dass für einen Bericht, ja, der neue Technologien beurteilt, ein dezidiert ethisches Gutachten angefordert wird. Ja, man könnte eben sogar sagen, die Textgattung des ethischen Gutachtens ist noch gar nicht richtig entwickelt und vielleicht auch gar nicht zu entwickeln. Dennoch freut es mich eben, dass meine Einrichtung und ich selber uns mit einem solchen Text an dem sehr gelungenen Bericht des TAP zu den autonomen Waffensystemen beteiligen durften. Aber warum ist das ethische Gutachten eine ungewöhnliche Textgattung, wenn ich mal so sagen darf? Weil Ethik eben eine reflexive Disziplin ist, die vorgetragene moralische Urteile erst einordnet und dann in ihrem Begründungskontext verortet und so gewissermaßen auf die normativen Voraussetzungen hin erst befragt. Also gerade bei der Technikethik ist es nicht so einfach, mit dem Ja oder Nein zu einer bestimmten Technologie oder einem konkreten technischen Gerät. Und die Gefahr, dass Ethik, vermeintliche Ethik, hier manchmal also instrumentell oder zweckgebunden gebraucht wird, ist dann nicht von der Hand zu weisen. Ich mache das mal, der Herr Vorsitzender hat das ja ganz am Anfang auch mit dem Verweis auf das erste TAP-Gutachten in der Thematik, also ein bisschen den Bogen schon gespannt. Ich mache das mal kurz an der Debatte über bewaffnete Drohnen, die ist ja aktuell sozusagen noch mehr tangiert im Bundestag deutlich. Und das ist ja auch ein verwandtes Feld. Wir müssen drei Fragen unterscheiden. Ja. Die erste Frage ist, gibt es Situationen, in denen dieses Instrument legitim eingesetzt werden kann? Ein technisches Instrument. Gibt es B, das wäre die zweite Frage, soll dieses Instrument entwickelt und beschafft werden? Ja, ich nehme das mal zusammen, können wir Entwicklung und Beschaffung auch auseinanderziehen, das ist die zweite Frage. Und dann, wenn man das als bejaht, dann die dritte Frage, welche Regeln sollen für den Einsatz eines solchen Instruments gelten? Und die erste Frage hat natürlich einen dezidiert ethischen Schwerpunkt. Und bei bewaffneten Drohnen, sage ich jetzt mal so ein bisschen ungeschützt, weil ich es jetzt nicht weiter belegen kann in der Kürze der Zeit, wird sozusagen außer sehr entschiedenen Pazifisten dann wenige Leute behaupten, dass es überhaupt keine Situationen gibt, in denen sie ethisch vertretbar eingesetzt werden können. Ja, das denkt man eben an Selbstverteidigungssituationen solcher Art. Aber diese Auskunft, ja, auf die erste Frage gibt die Antwort auf die Frage 2 eben nicht vor. Ja, soll das Instrument entwickelt, beschafft werden? Denn selbst bei einem möglichen legitimen Einsatz eines bestimmten technischen Instruments muss immer noch abgewogen werden. Und zwar in diesem Fall eben hier politisch abgewogen, ob es nicht andere und bessere Wege gibt, die Ziele, die man sich vorgenommen hat, zu erreichen. Und dann stehen natürlich auch Kosten- und Nutzenfragen und Alternativen und dergleichen. Das steht dann alles im Raum, ist ein weites Feld. Wenn man sich dann doch für die Anschaffung eines solchen Instruments entscheidet, grundsätzlich ist die Abfolge, die ich jetzt hier skizziere, auch bei Ihren Haushaltsgeräten, die Sie daheim haben, eigentlich ganz ähnlich. Wenn man sich dann doch für die Anschaffung entscheidet, dann muss, und das ist eben bei Waffen natürlich besonders wichtig, weil die ja auch Verletzungen und Tötungen von Menschen auch ausgelegt sind, dann muss natürlich auf die Einsatzgrundsätze, die Regeln, die man sich gibt, ganz besonderes Gewicht gelegt werden. Ich bin übrigens, das ist jetzt nur nebenbei, was das BMVG hier dem Bundestag vorgelegt hat, am 3. Juli, damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Bei den autonomen Waffensystemen, und dann komme ich jetzt zu diesem Thema, obwohl es jetzt bei autonomen Waffensystemen, wie wir gesehen haben, nicht mehr ganz so einfach um Dinge geht, sondern eben ganze Implikationen von Mensch- und Maschineverhältnissen mit dabei sind, stellen sich aber vergleichbare Fragen. Gibt es eine denkbare Situation, in der ein autonomes Waffensystem legitim eingesetzt werden könnte? Und Herr Grünwald hat meines Erachtens natürlich zu Recht, aus einer ethischen Perspektive erstmal zu Recht, auch die Frage aufgeworfen, ja, gibt es denn Situationen, wo sie eingesetzt werden müssten? Ja, immer auch. Das ist ja. Und in der Debatte wird vorgebracht, also abgesehen von Befürwortern der Systeme, die das eben bejahen, wird hier in der Debatte vorgebracht, dass Tötungen durch autonome Waffensysteme grundsätzlich die Würde des Menschen verletzen. Und das ist jetzt ein Argument, das müsste man jetzt vertiefter erkunden, müsste man einen etwas tieferen hermeneutischen Gang gehen. Wenn man es für tragfähig hält, dann kann man hier die Diskussion gewissermaßen abschließen und die Fragen B und C stellen sich nicht mehr. Ein zweites Argument konstatiert, das haben wir schon ein bisschen angedeutet gehört, eine unakzeptable Verantwortungslücke bei autonomen Systemen. Auch hier ist, wenn es stichhaltig wäre, ich mache das mal in einem offenen Konditional, wenn es stichhaltig wäre, würde der Einsatz von autonomen Waffensystemen ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen sein. Manchmal wird dieses Argument der Verantwortungslücke auch mit dem Argument der Würde zusammengeführt. Und ich persönlich halte das Würde-Argument auch grundsätzlich für stichhaltig, weil eine Maschine, und das betrifft jetzt sozusagen, das ist ja eine längere Argumentation, in Fragen von Ethik der KI insgesamt, der künstlichen Intelligenz insgesamt, weil eine Maschine nicht die basale Anerkennung erbringen kann, die wir in einem gewissen Sinn für jeden zwischenmenschlichen Umgang voraussetzen sollten, damit er in irgendeiner Weise eine Chance hat, moralisch gerechtfertigt zu werden. Jetzt gibt es aber Leute, die folgen mir darin nicht und die denken, das Würdeargument ist nicht tragfähig genug und es gibt denkbare Situationen, in denen ein solches Instrument erlaubt sein könnte. Dann stehen wir vor der Frage B. Also soll ein autonomes Waffensystem entwickelt werden dürfen, beschafft werden können. Und dann geht es wie bei den Drohnen um eine Abwägung. Und da kann ich als Ethiker nicht einfach hin ein Ergebnis deduzieren oder vorgeben, sondern die Abwägung ist auch hier wieder Gegenstand eines politischen Prozesses, in den ganz viele verschiedene Gesichtspunkte einfließen. Und dann geht es eben nicht nur um die Frage, dürfen wir autonome Waffensysteme beschaffen, entwickeln und dergleichen, sondern auch eben um die Frage, wollen wir das? Es ist ein Setzungsmoment mit dabei. Und ich als Ethiker muss hier dann sagen, verweisen auf die wichtigen Argumente aus den angrenzenden Wissenschaftsgebieten, die auch hier in dem TAP-Report eben versammelt sind, vor allem aus der sicherheitspolitischen Diskussion, wie sie ja hier von den Kolleginnen und Kollegen auch hervorragend vorgetragen worden sind und auch noch vorgetragen werden. Also selbst wenn ich mir also ein künstliches, isoliertes Szenario ausdenke, in dem ich mir vorstellen könnte, dass ein autonomes Waffensystem legitim zum Einsatz kommt, muss ich in einer ausgreifenderen Überlegung zum Schluss kommen, dass die Nachteile, die daraus resultieren, dass solche Systeme in der Welt wären, die meines Erachtens dann doch recht marginalen Vorteile, die sie vielleicht in bestimmten Situationen bieten könnten, weit übersteigen. Deshalb glaube ich eben, dass das risikoethische Argument eigentlich das stärkste ist in dieser Debatte. Jedenfalls auch das in der Öffentlichkeit mit dem stärksten Impact, wenn man so will, mit dem stärksten Impuls vertreten werden kann. Die Risiken dieser Systeme sind einfach zu hoch. Und man könnte nun sagen, dass diese abschlägige Antwort auf B dadurch erledigt sich auch dann die Frage C. Also nach den Regulierungen grundsätzlich stimmt's, wenn wir es jetzt nur mit so einem Ding zu tun hätten, ja. Aber durch die technische Komplexität der Systeme, die eben nicht einfach nur ein Ding darstellen, sondern eben auch gewissermaßen, sagen wir, hybride Technologien, Dual-Use-Technologien beinhalten, das haben wir ja gesehen, ist vermutlich auch im Regulierungsbereich eben viel zu tun, was eben eine sorgfältige Kenntnis der Technologien voraussetzt. Für manche ist das jetzt als ethische Stellungnahme so ein bisschen unbefriedigend, weil sie sich eben so ein Ja oder Nein, wie ich am Anfang gesagt habe, erhofft haben. Und im Blick, also wenn ich mein Würdeargument gewissermaßen breiter auslegen könnte, dann würde das auch in gewisser Weise dieses Nein noch stärker begründen. Aber in einer gewissen Hinsicht werfe ich halt jetzt den Ball zurück ins Feld der Politik und der Technik. Aber ich glaube eben, Sie als Abgeordnete haben gerade, wie der Bericht des TAP eben zeigt, alleine durch die Risiken, die solche Systeme aufwerfen, allen Grund, sich für ein durchsetzungsfähiges Verbot autonomer Waffensysteme mit allen Definitionsschwierigkeiten, die darin liegen, das ist ganz klar, und für eine effektive Rüstungskontrolle in dem Bereich einzusetzen. Danke.
Vielen Dank, Herr Koch, dass Sie die Herausforderung Ethik in 7 Minuten hier angenommen haben. Ich weiß, das ist nicht einfach und Sie haben uns aber in hervorragender Weise dargelegt, was eben Ethik leisten kann und was es nicht leisten kann in diesem Zusammenhang. Genau. Gibt es dazu Rückfragen? Wie gesagt, das können wir vielleicht später, wenn es in der Diskussion nochmal aufkommt, auch nochmal aufgreifen. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann würden wir zum nächsten Vortrag kommen. Und zwar geht es jetzt ganz konkret um die Fragestellung, was wird denn international diskutiert? Und da haben wir
Frau Anja Dahlmann. Ich habe sie in einer Vorversion des Programms selbst mächtig zur Doktorin ernannt. Das hat sie überhaupt gar nicht nötig. Das werden Sie gleich mitbekommen. Sie hat genügend wissenschaftliche Autorität, dass sie auf diesen Titel leicht verzichten kann. Sie ist Wissenschaftlerin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist Europas größter Think Tank im Feld der internationalen Politik. Dort leitet sie das International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons, IPRO, das Herr Flemisch ja schon vorhin kurz einmal erwähnt hatte. Und sie hat diverse Veröffentlichungen zu aktuellen Themen, präventive Regulierung autonomer Waffensysteme und auch zur ganz aktuellen Frage Heron-TP und dann Implikationen einer Bewaffnung deutscher Drohnen. Das sollte jetzt heute nicht zentral das Thema sein, sondern heute geht es hauptsächlich um die CCW. Und da bitte ich Frau Dahlmann jetzt ums Wort.
Ganz herzlichen Dank auch für diese wunderbare Vorstellung. Ja, ich werde ein bisschen die CCW, die Regulierungsbestrebungen für Laws, beleuchten. Wir haben ja schon einige Gründe gehört, warum ein Verbot oder jedenfalls die Regulierung der Nutzung autonomer Waffensysteme nötig sein könnte. Vor allem aus Sicherheitsgründen und aus ethischen Gründen. Ich würde noch die rechtlichen Gründe hinzufügen, das militäre Völkerrecht vor allem. Und die Frage, ob autonome Waffensysteme bzw. Waffensysteme mit autonomen Fähigkeiten in der Zielauswahl und Bekämpfung, ob die das humanitäre Völkerrecht einhalten können. Also ist damit gewährleistet, dass das Unterscheidungsgebot von Zivilisten und Kombattanten eingehalten wird? Sind damit Verhältnismäßigkeitsabwägungen möglich? Und selbst wenn es technisch möglich ist, muss nicht trotzdem der Mensch immer diese grundsätzlichen juristischen Entscheidungen treffen? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Überlegungen in der VN-Waffenkonvention. Da der Livestream bei mir etwa 2 Minuten Versatz hat, mache ich meine Präsentation hier im Blindflug. Ich bitte um die Folie internationale Verhandlungen. Ich hoffe, dass Sie die jetzt sehen können. In der UN-Waffenkonvention oder auch der Convention on Certain Conventional Weapons, CCW, finden sich bereits einige Verbote oder Nutzungsregulierungen von Waffensystemen, von Waffentypen, zum Beispiel von Brandwaffen, auch von blindmachenden Laserwaffen. Die Verbote für Antipersonenminen und Streumunition haben ja ebenfalls ihren Ausgangspunkt genommen, das Forum dann aber verlassen. Der Fokus der Waffenkonvention liegt auf dem humanitären Völkerrecht. Das ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Fokus, erschließt aber auch in gewisser Weise ethische Diskussionen und auch die sicherheitspolitischen Diskussionen aus. Die Debatte in der CCW fokussiert sich da immer weiter auf das Völkerrecht. Dabei, wenn man sich diese Protokolle in der CCW anschaut, sieht man, dass es vor allem um eine Beschränkung der Art der Nutzung geht. Nicht so sehr der Anzahl oder Reichweiten, da wird Frank Sauer mal was zu sagen, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch hier wieder ein ganz hilfreicher Ansatz, um autonome Waffensysteme zu greifen, denn diese Art der Nutzungsbeschränkung ermöglicht es eher auf die Rolle des Menschen bei der Zielauswahl zu schauen und eben nicht so sehr auf die Plattform, sei es eine Drohne oder ein U-Boot oder was auch immer. Das als Rahmen, in dem sich die Diskussion bewegt. Dann bitte die nächste Folie zu den möglichen Ergebnissen. Wir könnten am Ende der Gespräche eine multilaterale Regulierung autonomer Waffensysteme sehen. Das wäre an einem Ende des Spektrums ein klares rechtliches Verbot autonomer Waffensysteme oder auch ein Gebot zur menschlichen Kontrolle beim Gewalteinsatz. Das könnte aber auch sein, eher ein Soft-Law-Instrument, zum Beispiel eine politische Erklärung oder Best Practices oder ein Verhaltenskodex, der Fragen der menschlichen Kontrolle aufgreift. Oder auch natürlich beides zusammen, vielleicht ein Gebot menschlicher Kontrolle als abstrakte Variante und dann Best Practices als zusätzliche Erklärung dazu. Es könnte aber auch sein, dass die Gespräche ohne Ergebnis enden. Denn die CCW funktioniert auf ihrer Geschäftsordnung sozusagen als nach dem Konsensprinzip. Das heißt, schon ein Staat kann das Erstellen eines neuen Verbotsvertrages beispielsweise blockieren. Wenn das passiert oder auch wenn einige Staaten unzufrieden sind mit dem Level der Verbindlichkeit zum Beispiel einer Regulierung, dann kann es auch gut sein, dass sich das Thema gewissermaßen ein neues Forum, ein eigenes Forum sucht, wie bei den Antipersonen Da gibt es auch noch ein paar Voraussetzungen, die vielleicht erfüllt sein müssen, aber grundsätzlich wäre das auch denkbar. Bitte die nächste Folie mit dem Zeitstrahl. Mit diesen möglichen Ergebnissen im Kopf möchte ich noch ein kurzes, was bisher geschah und was uns demnächst erwarten wird, einfügen. Und zwar gibt es diese Gespräche zu autonomen Waffensystemen in der CCW bereits seit 2014, zunächst mit informellen Expertentreffen, später dann als eine Gruppe von Regierungsexperten, also etwas formalisierter in dieser Group of Governmental Experts der GGE. Das Mandat der GGE sieht vor, dass die Gruppe Folgendes erarbeitet, nämlich Elemente eines operativen und normativen Rahmenwerks. Das heißt, es geht im Moment tatsächlich nicht um Verhandlungen zu einem rechtsverbindlichen Ergebnis. Es liegt kein Vertragstext auf dem Tisch, über den man verhandelt, sondern es geht eher um eine Art gemeinsamer Problembeschreibung. Was sind eigentlich Laws? Was ist eigentlich menschliche Kontrolle? Was hat das überhaupt mit dem humanitären Völkerrecht zu tun? Solche Fragen werden im Moment mehr diskutiert als ein konkreter Verbotsvertrag beispielsweise. Ganz treffend beschreibt es darum der TAP-Bericht auch als internationaler Gedankenaustausch und nicht so sehr als Verhandlungen. Das trifft es im Moment ganz gut. Wo wir gerade stehen, eigentlich sollte in dieser Woche, sollten jetzt gerade wieder ein Treffen stattfinden, ein GGE-Treffen. Das ist allerdings verschoben worden auf unbestimmte Zeit, denn auch oder gerade in Genf gibt es im Moment sehr strenge Corona-Beschränkungen. Das heißt, es dürfen nur 50 Leute in einem Raum sein. Das macht Verhandlungen ein bisschen schwierig. Und zahlreiche Staaten wollen kein reines Online-Format für die Verhandlungen oder Gespräche haben. Das heißt, die Gespräche sind verschoben. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie es nächstes Jahr weitergehen wird, weil das Mandat noch ausgeführt werden muss. Und auch das Treffen dafür wird wohl erstmal nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz können wir schon ein kleines Zwischenergebnis im Moment sehen. Es gibt 11 sogenannte Leitprinzipien zu verschiedenen Aspekten autonomer Waffensysteme. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Feststellung, dass die Mensch-Maschine-Interaktion und deren angemessene, richtige Gestaltung eine Voraussetzung ist für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Wir haben vorhin schon Begriffe gehört wie Meaningful Human Control, wie Appropriate Levels of Human Judgment. Und es sind noch ein paar andere Begriffe im Raum. Auf Mensch-Maschine-Interaktion konnten sich die Staaten aber immerhin schon mal einigen und auch die Tatsache, dass das wichtig ist. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Fortschritt, würde ich sagen. Ob es dann nach 2021 weitergeht, wird sich zeigen. Es könnte sein, dass man jetzt zunächst mal an diesem normativen Rahmenwerk weiterarbeitet und dann darauf aufbauend vielleicht an einem rechtsverbindlicheren Dokument weiterarbeitet. Das wird sich zeigen. Wie gesagt, Corona verursacht auch hier einiges an Verzögerungen. Dann bitte die nächste Folie zu den Herausforderungen. Auf inhaltlicher Seite, es gibt also politische Herausforderungen für diese Gespräche in Genf, es gibt aber auch inhaltliche. Und das ist zum Beispiel die Definition eines autonomen Waffensystems, das haben wir heute schon mehrfach gehört, was ist eigentlich Autonomie, ist dieser Begriff überhaupt sinnvoll. Damit zusammenhängt auch die Tatsache, dass wir eben noch keine wirklich autonomen Waffensysteme im Feld sozusagen sehen. Es geht also eher um präventive Rüstungskontrolle mit gewissen Einschränkungen. Es geht um die Frage, sind bestehende Rüstungskontrollinstrumente überhaupt anwendbar? Wie könnte man menschliche Kontrolle verifizieren? All solche Dinge. Dual Use haben wir auch schon behandelt. Und im Zentrum des Ganzen eben diese Frage nach der Mensch-Maschine-Interaktion. Wie machen wir das greifbar? Wie setzen wir menschliche Kontrolle in einen Verbotsvertrag oder in den vielleicht Gebotsvertrag um? Diese Fragen müssen alle noch gelöst werden. Ich glaube, bei einigen Dingen gibt es aber durchaus Lösungsansätze. Das ist nicht unmöglich, da was zu finden. Aber, und das ist in dem Völkerrecht ja häufig der Fall, es braucht auch politischen Willen. Dazu bitte die nächste Folie zu den Positionen ausgewählter CCD-Mitglieder. Ich habe mir so ein paar rausgegriffen. Wir sehen ganz deutlich, Russland lehnt jedenfalls nach jetzigem Zeitpunkt jegliche Form einer Regulierung autonomer Waffensysteme ganz klar ab. Beteiligt sich in diesem Jahr leider auch nicht an den GGE-Treffen, weil es eben dieses Online- bzw. Hybrid-Format ablehnt. Das ist sehr problematisch. Auch die USA und andere Staaten stehen einer Regulierung sehr kritisch gegenüber, obwohl die USA auf nationaler Ebene tatsächlich vergleichbare Regelungen selber getroffen haben. auch Großbritannien und Frankreich eher gegen eine Regulierung, während andere europäische Staaten mindestens zu Soft-Law-Instrumenten neigen und sich vielleicht auf eine politische Erklärung einlassen. Und für einige ist das auch der erste Schritt hin zu rechtlich verbindlichen Regelungen. Beispielsweise das Auswärtige Amt vertritt diese Position für Deutschland. Dann haben wir einen großen Block an Staaten, die tatsächlich für ein konkretes Verbot autonomer Waffensysteme sind. Beispielsweise Österreich als einziges EU-Land. Ansonsten vor allem Staaten aus Südamerika und Afrika. Also insbesondere solche, die in absehbarer Zeit keine autonomen Waffensysteme entwickeln und nutzen werden. China steht da so ein bisschen komisch dazwischen, hat sich für ein Verbot der Nutzung autonomer Waffensysteme ausgesprochen, aber eine sehr interessante, man mag fast sagen, abwegige Definition von autonomen Waffensystemen gewählt. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass es deutlich an diesen Systemen arbeitet.
Frau Dahlmann, wenn Sie langsam zum Schluss kommen möchten.
Eine Minute, bin sofort fertig. Danke. Wir sehen also, es gibt bei den Staaten ein breites Spektrum an Haltungen dazu. Es gibt auch eine starke zivilgesellschaftliche Diskussion zu dem Thema. Die Pages of Killer Robots ist sehr aktiv, auch die Wissenschaft redet mit. Und selbst wenn es nicht zu einem Verbot autonomer Waffensysteme kommen sollte, also ich sage mit dem Vertrag, sehe ich durchaus, dass diese Debatte eine große normative Wirkung entfaltet. Und das schon jetzt. Ich glaube nicht, dass die NATO intensiv über menschliche Kontrolle reden würde, wenn es nicht diesen Prozess in Genf gäbe und auch beispielsweise bei FCAS, dass die Diskussion dort mitgeführt wird. Von daher möchte ich nicht ganz pessimistisch enden, sondern sage schon, das Sprechen über menschliche Kontrolle beim Gewalteinsatz hat eine normative Wirkung und darauf sollten wir aufbauen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Dahlmann. Es ist immer gut, wenn man miteinander spricht, auf jeden Fall. Gibt es Fragen zu dem Vortrag? Herr Rossmann.
So wie ich das als Laie verstehe, haben wir ja in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Waffensystemen die Möglichkeit der Abschreckung, eine Alternative. Meine Frage wäre, ob Sie das überhaupt für plausibel halten in Bezug auf die besonderen technologischen Qualitäten von autonomen Waffensystemen, in eine Abschreckungslogik so einzusteigen, dass darüber der Einsatz verhindert wird. Erste Frage. Das zweite wäre, wir hätten die Möglichkeit der Ächtung des Verbotes wie bei Biochemie, weil wir dort relative Plausibilität haben in Bezug auf die Kontrolle über eine Atombehörde, Iran und anderes. Das dritte ist, wir haben Regulation als Möglichkeit. Regulation setzt aber voraus Kontrolle. Und deshalb will ich noch mal Ihren ersten Beitrag aufnehmen und das Stichwort fiel hier auch. Welche Möglichkeiten zur Transparenz haben wir im Sinne einer internen oder einer externen Verifikation? Interne Verifikation wäre, dass man im eigenen Staat und Militär wüsste, was ist autonom oder nicht autonom geschehen und das belegt zur Eigenkontrolle. Oder der externen Verifikation, womit mit einmal andere Länder reingucken könnten in die eigene Kriegsführung, was nochmal eine zusätzliche Verifikationsproblematik wäre. Setzt aber ja voraus, wenn man diesen Gedanken folgen will, dass es technisch eine Plausibilität, sozusagen eine Verwirklichungswahrscheinlichkeit gibt, dass man überhaupt autonome Systeme kontrollierbar machen kann. Weil eigentlich Autonomie und Kontrolle in einer gewissen Paradoxie zueinander stehen. Per se. Und deshalb meine Fragen, wie Sie das nochmal von der technologischen Seite oder auch jetzt von der komplexeren Ethik, völkerrechtlich, UN-Waffenkonventionsseite aussehen.
Ja. Anja, ich vielleicht zuerst zur Technologie und du dann zu der Regulierung. Ich hoffe, sie hört uns. Also ich fange mal an mit...
Also es sind, hören Sie nicht, Frau Dahlmann.
Die scheint weg zu sein. Okay. Ich würde erst mal kurz auf die Frage der Abschreckungslogik eingehen. Ich bin erst mal zusammengezuckt und dachte mir, wow, das ist echt ein harter Punkt, ja. Also ein Panzer hat ja an sich eine Präsenz und eine starke Abschreckung, also dadurch auch eine Abschreckungswirkung und verschiedene andere Waffensysteme auch. Irgendein Tool für einen, also ein Stuxnet, sagen wir mal, ja, also ein Virus, der schnell irgendwo eindringt und nennen wir es mal einen Hyper-Stux, der also schnell Waffensysteme penetriert und die lahmlegt, hat der Abschreckungswirkung. Den sieht man ja erstmal nicht. Also das ist Einfach von der Abschreckung ist ja auch Psychologie. Und von dem her ist es erstmal sehr viel schwieriger, als man das bei konventionellen Waffen hat. Vielleicht ist es auch eine Chance durch diese Unübersichtlichkeit, wenn man also weiß, auf der anderen Seite sind auch Leute, die auch Waffensysteme schnell übers Internet lahmlegen können, dass man dann die Risiken vielleicht nicht eingeht. Aber das ist, also da bewegen wir uns auf weitgehend, also ganz, ganz, ganz schwierigen Terrain. Kontrollierbarkeit selber ist technologisch fassbar. Also da können wir Zahlen hinschreiben und auch Tests machen, die Wahrscheinlichkeiten dann überprüfbar auch machen. Das Problem ist aber, dass es sehr schnell auszuhebeln ist. Also wenn ich Atomwaffen abrüste und ein Überprüfungsregime habe, das kann ich nicht von heute auf morgen aushebeln. Ja, da muss ich ja erstmal 10.000 Zentrifugen bauen und also wie es Iran ja gemacht hat. Und das dauert eben und dann hat die Weltgemeinschaft Zeit, darauf zu reagieren. Wenn ich schnelle autonome Waffensysteme baue und halte mich dann an UN-Regeln, die überprüfbar sind, kann ich die aber innerhalb von ganz kurzer Zeit abbauen, weil sie eben software-defined sind. Also diese Beschleunigung, die macht uns da große Sorgen, ja, weil wir auch merken, dass unser Verteidigungssystem auch immer noch optimiert ist auf eine starke Optimierung, wohl aus dem Kalten Krieg heraus, also lange Prozesse, lange Zeitläufigkeiten. Und wenn wir jetzt uns so einen Gegner angucken würden, potenziellen, der autonome Waffensysteme, also billige, kleine, in großer Stückzahl, software-defined einsetzt, wenn der agil vorgeht, kann der sich in kurzer Zeit, 2-3 Jahre, einen deutlichen Vorteil erarbeiten, der unsere Bundeswehr und auch die NATO deutlich in Schwierigkeiten bringen würde. Beantwortet das Ihre Frage zumindest von der technologischen Seite, Herr Rossmann? Auch wenn es jetzt keine schöne Antwort ist, wahrscheinlich.
Frau Dahlmann, möchten Sie ergänzen?
Dankeschön. Genau, zu der Abschreckungslogik kann ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Das ist wahrscheinlich Frank Sauer möglicherweise kompetenter, der auch bei Christian, die viel zu Nuklearwaffen arbeiten. Es scheint mir aber ganz grundsätzlich eine schwierige Idee zu sein, weil es immer ein Spiel mit dem Feuer ist. Und wenn wir sagen, wir nehmen diese Beschleunigung der Kriegsführung in Kauf, nimmt man da, glaube ich, ziemlich viele Risiken mit. Die Frage der Ächtung ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil es, glaube ich, viele Grauzonen gibt, eben zu diesem, wann ist ein System zu autonom oder vielmehr, wann haben wir noch ausreichend menschliche Kontrolle. Das hängt sehr vom Einsatzkontext ab. Ein bestimmtes System kann in einem bestimmten Kontext okay sein, in einem anderen aber nicht. Von daher ist es mit einer ganz klaren Ächtung ein bisschen schwieriger als zum Beispiel bei vielleicht Biowaffen, nicht, dass da irgendwas einfach wäre. Darum sehe ich, glaube ich, eher diese Ächtung Regulierung als eine Frage. Wenn wir hier über Verifikation reden, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Da kann man zwar sich die Technologie anschauen, gibt es beispielsweise eine Kommunikationsverbindung, also gibt die Hardware überhaupt Kontrollierbarkeit her. Wie es dann aber im sagen, Einsatz aussieht, also in der Nutzung, ist dann eine andere Frage. Und das in jedem System mit offenen Fähigkeiten zu überwachen und zu verifizieren, wird eine ziemliche Herausforderung. Denn man schaut sich letztlich an militärische Prozesse an und das ist anders als bei bisherigen Waffensystemen. Von daher sehe ich ziemlich große Schwierigkeiten für eine Verifikation. Wir sehen aber auch in der CCW gerade, dass andere Verbote oder Regulierungen dort keinerlei Verifikationsmechanismus haben, sondern eher so Berichtswesen und einen Austausch zu den Waffen. Das heißt, es funktioniert in gewissem Maße auch ohne eine ganz klare Verifikation.
Ja, vielen Dank, Frau Dahlmann. Also zur Verifikation, ich denke mal, der Herr Sauer wird nachher etwas erzählen zum Thema, warum das vielleicht gar nicht so entscheidend wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es den Vorschlag von Jürgen Altmann, der sozusagen in eine Art Blockchain-Daten schreiben möchte und dann durch eine dritte Institution sozusagen prüfen kann, ex post, ob das denn jetzt autonom oder nicht autonom war. Da könnte er bestimmt ganz lang drüber reden, aber dazu haben wir im Moment keine Zeit.
Ich würde jetzt noch eine Frage zulassen, nämlich vom Herrn Albani, bevor wir dann, Frau Brugger wollte auch noch mal, dann machen wir noch die beiden und dann zum Vortrag von Herrn Sauer übergehen, der dann die Aufgabe hat, das alles zusammenzufassen und in knackigen Thesen zu verarbeiten. Das macht er bestimmt ganz hervorragend. Aber jetzt kommt erst mal Herr Albani.
Ja, meine Frage schließt sich unmittelbar an die Fragen von Herrn Rossmann an und geht dann in Flämisch. Bei der Abschreckung haben Sie, gibt es hier sozusagen zwei grundsätzliche Szenarien, die haben Sie die eine deutlich, die andere ein bisschen angesprochen. Das eine ist ja sozusagen, Gleiches mit Gleichem bekämpft und zu hoffen, dass man das Stärkere, Größere, Bessere hat. Die andere Sache ist, die Technik zu kennen und vom Grunde her aber sozusagen bekämpfen zu können oder zumindest neutralisieren zu können. Der Punkt ist, dass man natürlich viele Technologien zwar vom Prinzip her kennen muss, aber nicht im Detail. Während hier durch die Autonomie und die hohe Geschwindigkeit der Aktion letzten Endes man genau über dasselbe verfügen muss, auch wenn man dieses Ganze abwehrt. Ist das vom Grunde her richtig, dass hier sozusagen System und Systemabwehr in einer ganz anderen Form zueinander stehen, als wir das bei anderen Waffensystemen haben? Würden Sie das auch so sehen? Oder wie gäbe es eine Möglichkeit, sich sozusagen nur auf das Gegengift zu konzentrieren, um das Gift erforschen zu müssen?
Ja, das wäre schön, ne? Wenn man nur Defense machen könnte. Und wir haben das auch durchdekliniert, also im Bereich Cyber. Und da waren wir als Deutsche sehr zurückhaltend, also ich glaube auch zu Recht, nicht offensiv zu agieren. Und wenn man aber das durchdekliniert, merkt man, dass man selbst in einem Bereich Cyber, wo es erstmal nicht um die physikalische Wirkung geht, sondern um die informatorische Wirkung, sehr schnell mit dem Rücken an der Wand steht und praktisch keine Antwort mehr hat. Also ähnlich wie ein Boxer, der nur defensiv agiert und dann irgendwann in der Ecke landet und praktisch keine Option mehr hat. Und im Bereich Cyber ist ja die Bundesrepublik Deutschland auch dann mitgegangen mit einem Kurs, den die amerikanischen, britischen, französischen Verbündeten schon sehr viel früher eingeschlagen haben. Also auch Offensivkräfte da praktisch aufzubauen. Und meine Einschätzung in dem Bereich autonomer Systeme bzw. Funktionen ist da vergleichbar. Also dass man da ein Stück weit mitgehen kann. Man muss es aber nicht komplett jetzt symmetrisch machen. Also Sie hatten angesprochen, Gleiches mit Gleichem. Man zählt praktisch, also wie in der nuklearen Abschreckung, so die Köpfe, die Gefechtsköpfe, ja, und den Schaden. Und dann rechnet man zusammen die Kilotonnen. So einfach ist es hier, glaube ich, nicht. Also man kann da schon asymmetrischer arbeiten. Und gut, die Frage ist, wie gehen wir insgesamt jetzt mit dieser Abschreckungslogik um? Also wie entwickeln wir die weiter in etwas, was ein vernünftiges Ziel hat? Also das, so eine Beschleunigungslogik, die führt uns ja nirgendwo hin. Also die führt uns nur in irgendwelche sehr schwierigen Zustände oder Kriege herein. Ja. Und was wäre eine Logik, die uns eben wohin führt, wo wir hinwollen? Also ich vermute mal in eine friedliche Koexistenz. Ja. Die gibt es ja auch. Also deswegen bin ich ja froh, dass wir hier nicht nur jetzt Rüstung auch diskutieren, sondern auch Rüstungskontrolle im gleichen Maße auch diskutieren. Weil das ist ja auch wirklich eine Hand, linke und rechte Hand, die zusammenarbeiten müssen. Beantwortet es Ihre Frage so halbwegs?
Ja, wunderbar. Dann haben wir Frau Brugger.
Ja, also während seit Jahren die technologische Entwicklung ja wirklich rasant voranstreitet, sind wir bei der Frage der Einhegung, ja, in welcher Form auch immer, ja, bisher jetzt nicht so wirklich vom Fleck gekommen, jedenfalls international gesehen nicht. Und das sind ja alles sehr, sehr wichtige Überlegungen. Und ich möchte auf ein Dilemma hinweisen. Herr Flemisch hat es vorhin ja auch selber schon angesprochen, wenn man sich mit denen, die dort führend sind, einigen möchte, also die, die da schon auch einen gewissen technologischen Vorteil haben, dann sind das natürlich diejenigen, die auf Definitionen drängen, die ihnen gewisse Spielräume eröffnen. So, aber die will man ja eigentlich im Boot haben, damit man deren also Entwicklung ja auch ein Stück weit bremsen kann, bevor es gefährliche Züge erreicht. Wenn ich natürlich jetzt aber die NATO, das kann auch eine andere Koalition von Staaten sein, die regulieren wollen, habe, die mit einer soften Formulierung auf den Markt gehen, international, dann sind natürlich auch Dinge dadurch erlaubt. Ja, also habe ich lieber eine Regelung, die mehrere Staaten umfasst, dafür aber auch gewisse Spielräume eröffnet für das, was dann erlaubt ist? Oder habe ich lieber eine strengere Regelung, die eine kleinere Gruppe von Staaten und Zivilgesellschaft zum Beispiel auf den Weg bringt? Also was halten Sie für effektiver, um die Risiken zu begrenzen?
Keine einfache Frage. Ich tendiere dazu, zunächst mal eher eine weitere Formulierung zu finden und möglichst viele ins Boot zu holen, möglichst großes gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen, was sagen der Mensch auf jeden Fall tun muss, was sozusagen die Minimum Requirements, also die Mindestanforderungen sind, um dem humanitären Völkerrecht gerecht zu werden, möglicherweise auch ethischen Maßstäben gerecht zu werden. Ich denke, dann kann man immer noch weitergehen mit Verpflichtungen, aber ich glaube, wenn es diese Basis, diese gemeinsame Basis nicht gibt, wird man nicht sehr weit kommen mit so einer Regulierung, denn ich bin nicht sicher, wie groß die normative Wirkung eines Verbots wäre von Staaten, die tatsächlich keine, die Atomwaffensysteme eher nicht entwickeln. Aber das ist sicherlich eine Diskussion, die uns dann direkt zum Atomwaffenverbotsvertrag führt. Die möchte ich hier lieber nicht aufmachen. Aber ich würde sagen, vielleicht erstmal eine weite Regelung möglichst viel. Aber ich freue mich über Widerspruch.
Ja, wir haben es mit schwierigen Fragen zu tun. Das ist auf jeden Fall klar. Und jetzt kommen wir zum letzten Vortragenden, der jetzt sozusagen die Gelegenheit hat, das alles zusammenzufassen und in knackigen Botschaften zu verpacken. Und dafür ist eigentlich nur einer geeignet, nämlich Dr. Frank Sauer, Senior Research Fellow an der Universität der Bundeswehr in München und Head of Research vom METIS-Institut für Strategie und Vorausschau, die benannt ist nach der griechischen Göttin des praktischen Wissens und des klugen Rates. Insofern, Herr Sauer, Sie müssen es jetzt reißen.
Expectation Management. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Grünwald, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu können. Lassen Sie mich vorweg festhalten, wie gelungen und wichtig ich den TAP-Bericht finde. Ich denke, der Bericht leistet einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, die Diskussion zu diesem Thema in Deutschland weiter zu versachlichen und zu substantiieren. Der Bundestag sollte diese Diskussion nicht nur weiterführen, sondern, das ist meine persönliche Auffassung, in nicht allzu ferner Zukunft auch in politische Entscheidungen münden lassen. Und das bringt mich zu meinen eigentlichen Anmerkungen, die ja im Programm überschrieben sind mit politische Einordnung. An einer solchen will ich mich jetzt also abschließend versuchen, dabei vieles des bisher Gehörten zusammenfassend, also es wird die ein oder andere Wiederholung geben, hoffentlich vieles nicht zu sehr vereinfachend, aber doch eben hier und da zuspitzend, Stichwort knackige Thesen. Strukturiert ist mein Beitrag entlang dreier hartnäckiger Missverständnisse, die ich adressieren und ausräumen möchte. Erstens, das hartnäckige Missverständnis mit Blick darauf, was denn nun genau der Diskussionsgegenstand ist. Zweitens, wie genau wir mit selbigen politisch im Sinne von Regulierung umzugehen haben. Drittens, warum Regulierung tatsächlich geboten ist. Also direkt zum ersten Punkt. Worüber reden wir, wenn wir von Autonomie in Waffensystemen reden? Antwort, wir reden nicht von einem bestimmten Typus Waffensystem oder von einer Waffenkategorie, die wir zählen, limitieren, verbieten könnten. Ich will das mal am Beispiel der US-Streitkräfte verdeutlichen. Wenn man sich anschaut, was da so an Übungen zurzeit läuft und an Testaufbauten, dann fällt ins Auge beispielsweise die Übung Project Convergence der US Army, die vor ein paar Wochen lief. Und da schälen sich für den Beobachter zwei Ziele heraus. Ziel Nummer eins, Beschleunigung. Darüber haben wir jetzt schon sehr, sehr viel gehört. Also die Minimierung dieses sogenannten Sensor-Shooter-Gap. Also der Zeit, die verstreicht zwischen der Aufklärung des Ziels und der Bekämpfung des Ziels. Und zweitens die Absicht, diese Abläufe plattformagnostisch zu machen. Was heißt das? Das heißt, es soll im Endeffekt in einem solchen System aus Systemen nicht mehr entscheidend sein, welcher Sensor aufklärt und welches Waffensystem am Ende wirkt. Wichtig ist nur, dass die gewünschte Wirkung zum gewünschten Zeitpunkt möglichst schnell am gewünschten Ort ist. Bei der US Air Force heißt das Automated Kill Chain und da sieht es eben zum Beispiel so aus, dass sie haben einen Satelliten im Weltall, der ein Ziel aufklärt, da gibt es ein Überwachungsflugzeug weiter, Dieses Flugzeug gibt es an einen Command-and-Control-Flugzeug weiter. Und dieses Flugzeug wählt eine bestimmte Waffe aus und beauftragt dann eine Fregatte, eine Antischiffsrakete abzufeuern. Und auf dieser Fregatte ist zum ersten Mal überhaupt ein Mensch mit diesem gesamten Prozess in Kontakt, und zwar aus doktrinären Gründen, aus politischen Gründen, nicht weil es noch technisch notwendig wäre, sondern nur weil man das noch so will. Und dieser Mensch drückt im Prinzip den Knopf, salopp formuliert, um dann tatsächlich die Waffe auszulösen. Und in Europa, Future Combat Air System und die ganzen Ideen dieses Combat Cloud Ansatzes über ein System of Systems zu operieren, gehen in die gleiche Richtung. Und was stellen wir fest? Wir stellen fest, in dieser Systems of Systems Architektur gibt es nicht den einen Killer-Roboter. Zugespitzt könnte man sagen, perspektivisch auf lange Sicht ist das ganze Konstrukt, bilden die gesamten Streitkräfte in der Summe ihrer Komponenten das autonome Waffensystem. Eine von der Maschine vorgenommene Auswahl und Bekämpfung von Zielen ohne menschliches Zutun, was die Definition von Autonomie in Waffensystemen ist, kann und wird demzufolge als Funktion an ganz verschiedenen Stellen dieses verteilt operierenden System of Systems anzutreffen sein. Und selbst mit Blick auf das einzelne Waffensystem ist Autonomie ja nichts weiter als eine Funktion, die im Zweifel per Checkbox auf der Benutzeroberfläche des Systems aktiviert oder deaktiviert wird. Von außen wird man also nie wissen, in welchem Modus das System zu welchem Zeitpunkt betrieben wird. Und da liegt eben das erste Missverständnis, nämlich dass man Laws verbieten könnte und dass das Problem damit gelöst sei. Das ist leider nicht der Fall. Es kann gar nicht um die Kategorisierung, Zählung, Limitierung, Ächtung eines bestimmten Waffensystems oder einer bestimmten Klasse von Waffensystemen gehen, sondern nur, zumindest wenn man die Diskussion dem Sachgegenstand angemessen und vor allem, wenn die Regulierung zukunftsfest sein soll, um die Justierung des Mensch-Maschine-Verhältnisses in Streitkräften. Und die Frau Dahlmann hat ja schon ausführlich erklärt, dass die Diskussion beispielsweise auf der internationalen Ebene bei der UN-Waffenkonvention in genau diese Richtung geht. Was heißt das? Das heißt, ich spitze zu, die Devise kann nicht lauten Ban Killer Robots. Außer als Slogan. Als Slogan ist Ban Killer Robots super, sehr griffig und auch sehr wirksam. Aber klar muss eben sein, dass dieses quantitative Rüstungskontrollparadigma, wir identifizieren Kategorien von Waffen und mit denen machen wir dann was Bestimmtes, hier ins Leere läuft. Stattdessen gilt es qualitativ zu bestimmen, wie komplexe Mensch-Maschine-Interaktionen in Streitkräften so gestaltet werden können, dass menschliche Kontrolle und Verantwortung gewahrt bleiben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wie genau kann Regulierung dann aussehen? Das Stichwort menschliche Kontrolle ist ja bereits gefallen. Und es ist, glaube ich, für alle, die sich mit der Diskussion auch nur oberflächlich beschäftigt haben, offenkundig, dass wir den Menschen weiterhin sinnvoll an militärischen Entscheidungen, am Einsatz von Waffen, an der Ausübung von Gewalt beteiligen müssen. Dass es im Grundsatz eine gute Idee ist, menschliche Kontrolle zu bewahren, ist im Übrigen nicht nur im Interesse eines jeden Militärs, denn welche Streitkraft will schon freiwillig die Kontrolle über ihre Waffen abtreten, sondern ist gewissermaßen als so eine Art Protonorm in zahlreichen Völkerrechtstexten ja ohnehin schon verankert. Das beginnt mit der schon über 100 Jahre alten Überlegung, aktive Seeminen vielleicht besser nicht unverankert und somit unkontrolliert in die Weltmeere auszubringen. Das geht über das Verbot von biologischen, chemischen sowie ab demnächst nuklearen Waffen, die ja ebenfalls unkontrolliert Tod, Leid, Zerstörung verursachen, bis hin zum Verbot der einzelnen kleinen Antipersonenmine, bei der man ebenfalls eben nicht kontrollieren kann, ob ein Kombattant oder ein Unbeteiligter auf sie tritt. Die Diskussion um Waffensystemautonomie ist aus dieser Sicht heraus nur ein weiterer Kristallisationspunkt dieser Diskussion, der aber drängender denn je nahelegt, dass diese bisher nur implizite Norm womöglich jetzt endgültig explizit in neuem Völkerrecht ausbuchstabiert werden sollte. Und dabei ist nicht ausgemacht und auch nicht unbedingt alles entscheidend, wie wir das am Ende ausformulieren. Die offizielle US-Doktrin, das haben wir auch schon gehört, zur Nutzung von Waffensystemautonomie, schlägt als Messlatte Appropriate Levels of Human Judgment vor. Das reicht den einen, vielen anderen nicht. Fest steht, es wird wohl something human something werden. Und ein Vorschlag ist eben, diese gesamte Denkfigur, dass die menschliche Kontrolle bewahren, mit der Formel der Meaningful Human Control zu belegen. Und ich sage an der Stelle ganz klar, ich persönlich kann damit gut leben. Zumal man inzwischen sagen kann, und das hat man, glaube ich, auch der heutigen Diskussion angemerkt, dass Meaningful Human Control zu einem stehenden und weiterhin akzeptierten Begriff geworden ist. Solange also niemand einen deutlich besseren Vorschlag macht, können und sollten wir damit gut weiterarbeiten. Klar ist aber eben auch, dass es damit noch lange nicht getan ist. Und damit sind wir beim Kern des zweiten Missverständnisses. Regulierung, zumal auf internationaler Ebene, wird wohl nur in Form eines recht abstrakten Prinzips zu vereinbaren sein. Das ist auch absolut in Ordnung so. Das Völkerrecht ist voll von solchen abstrakten Konzepten, die dann eben ausbuchstabiert werden müssen. Für unsere Diskussion heißt es, dass das Prinzip der Meaningful Human Control in einem zweiten Schritt operationalisiert werden muss. Und zwar differenziert und abhängig vom Operationskontext. Das bedeutet, ein Nahbereichsschutzsystem, das auf schnell anfliegende Flugkörper schießt, wir haben schon von Mantis gehört, oder alles, was nach Mantis kommt, um Soldatinnen zu schützen, ist schon lange, wir haben die Systeme ja schon seit Jahrzehnten, nicht mehr zwangsläufig von menschlicher Steuerung abhängig und es kann und es wird auch so bleiben. Aber in anderen Operationskontexten, wenn die Ausübung militärischer Gewalt nicht reaktiv, sondern aktiv geplant stattfindet, wenn nicht nur unbelebte Objekte beschossen werden, wenn Menschenleben im Spiel sind, dann muss der Mensch natürlich näher an die Entscheidungsprozesse gebunden bleiben. Ergo, es gibt keine One-Size-Fits-All Meaningful Human Control, die man zur Auflage machen und die Sache damit als erledigt betrachten kann. Sondern es kann eben nur kontextspezifisch menschliche Kontrolle geben, für die die Streitkräfte differenzierte Regeln, Techniken und Prozeduren entwickeln müssen. Dritter und letzter Punkt. Warum müssen wir all das tun? Bundeskanzlerin Merkel hat im Rahmen der Pressekonferenz zur Corona-Pandemie am Montag die aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verteidigt, die für viele sehr schwer, für manche wirtschaftlich existenzbedrohend sind. Und die natürlich auch der Grund dafür sind, dass ich hier vom Bildschirm aus zu Ihnen spreche, statt vor Ort zu sitzen. Frau Merkel hat gesagt, ich zitiere, wir haben auch alle einen Eid auf das Grundgesetz geleistet, das mit der Würde des Menschen beginnt. Zitat Ende. Die Würde jedes einzelnen Menschen, egal ob jung, alt, krank, gesund, zu wahren, auch und gerade in einer globalen Pandemie, ist der Grund, weswegen die Bundesregierung versucht, die Anzahl der Infektionen zu senken. Und das ist richtig. Und die Würde des Menschen zu achten, selbst dann, wenn es sich um den Gegner im Krieg handelt, ist ebenso richtig. Und dieses richtige oberste Ziel ist schlichtweg nicht damit vereinbar, Entscheidungen über Leben und Tod im Krieg an Maschinen zu delegieren. Wir werden mit dem Sterben im Krieg unser Gewissen schon weiter belasten müssen. Denn wir dürfen Mitmenschen niemals zu Datenpunkten, zu Objekten in einer autonomen Maschinerie degradieren. Selbst unsere Feinde nicht. Wir haben nun mal diese grundlegenden Werte und zwar aus gutem Grund und wir sollten diese auch verteidigen, unabhängig davon, was andere Akteure tatsächlich oder vermeintlich Sinistres tun. Am Anfang des Jahres wurde im Plenum des Bundestags ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen zum Thema autonome Waffen diskutiert. Und so wie ich diese Aussprache verfolgt habe, bestand, anders als im Fall der Corona-Maßnahmen, fraktionsübergreifend Einigkeit, dass wir in Deutschland Tötungsentscheidungen im Krieg nicht an Maschinen delegieren wollen. Und das ist gut so. Und das ist der erste Grund, weswegen wir Regulierung für autonome Waffen dringend brauchen. Der zweite Grund ist, dass Regulierung außerdem in Deutschlands und in Europas strategischem Interesse liegt. Es geht hier also beileibe nicht um irgendein deutsches oder europäisches Sitzen auf dem hohen moralischen Ross. Das ist das dritte große Missverständnis. Im Gegenteil. Es geht bei der ganzen Diskussion um autonome Waffen vor allem auch um das Einhegen der von allen Schlüsselakteuren längst anerkannten Eskalationsrisiken. Diejenigen Risiken, die wir heraufbeschwören, wenn wir die Kontrolle über in Maschinengeschwindigkeit ablaufende militärische Prozesse aufgeben. Das hat, glaube ich, die heutige Diskussion hier auch sehr deutlich nochmal unterstrichen. Frank Flemisch hat die US-Bedenken mit Blick auf das eigene Hyperwar-Konzept genannt. In China gibt es dafür den schaurig schönen Begriff der Schlachtfeld-Singularität, der Moment, in dem die Prozesse auf dem Schlachtfeld nicht mehr vom Menschen nachvollzogen und eben im Ernstfall auch nicht mehr eingefangen werden können. Der Schutz vor solchen kollektiven Sicherheitsrisiken ist Interessenpolitik. Rüstungskontrolle ist Interessenpolitik, ist Realpolitik. Rüstungskontrolle dient, und ich sage das deswegen jetzt nochmal so klar, weil es gerade überall in Vergessenheit zu geraten scheint, Rüstungskontrolle dient der nationalen Sicherheit, nicht dem Sammeln irgendwelcher Karma-Punkte. Nicht ohne Grund haben wir Rüstungskontrolle jahrzehntelang gemacht, bei konventionellen Waffen, bei Massenvernichtungswaffen. Und das Gleiche müssen wir eben hier wieder tun. Und wenn, was ich mir wünschen würde, Deutschland und Europa, so wie ich das unter Punkt 2 sehr, sehr kurz skizziert habe, hier aktiv in Sachen Regulierung vorangehen, dann bedeutet das nicht, dass wir uns die Hand auf den Rücken binden, wie es ja jetzt neuerdings auch schon heißt. Dem entgegne ich, nüchtern bleiben, noch haben uns die Killerroboter ja nicht umzingelt. Worum es doch eigentlich geht, ist jetzt vorausschauend international Regeln mitzubestimmen und Standards zu setzen für verantwortungsvollen militärischen Umgang mit Technologie. Und zwar im Einklang mit unseren strategischen Interessen, unseren Werten und dem allgemein geltenden Völkerrecht. Und das geht gemeinsam, also Streitkräfte, Industrie, aber eben auch Rüstungskontrollexpertinnen und Zivilgesellschaft. Es geht, wenn wir in Deutschland und Europa an einem Strang ziehen. Dann können wir militärischen Fähigkeitsaufbau und Rüstungskontrolle vorantreiben, können Chancen nutzen und Risiken meiden. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Lassen Sie mich noch ein letztes Missverständnis ausräumen. Es handelt sich bei allem gesagt nur um meine persönliche politische Einordnung, meine private Meinung. Umso mehr bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir in eine Diskussion eintreten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Sauer. Ihre Ausführungen haben ja wirklich an Klarheit nichts zu wünschen übrig gelassen. Und deswegen glaube ich, direkte inhaltliche Rückfragen in der Form sind gar nicht nötig, weil es dann sofort automatisch in die allgemeine Diskussion übergehen würde. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt noch den Kommentar vom Auswärtigen Amt reinnehmen und dann direkt in die allgemeine Diskussion einsteigen. Dann machen wir das so, wenn ich keinen Widerspruch sehe. Wir haben vom Auswärtigen Amt den vortragenden Legationsrat John Rails hier zugeschaltet. Ich sehe ihn auch schon. Er ist stellvertretender Leiter des Referats für konventionelle Abrüstung, Rüstungskontrolle, vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen weltweit und präventive Rüstungskontrolle. Und er wird uns aus Sicht des Auswärtigen Amtes die Position der Bundesregierung erläutern. Bitte.
Vielen Dank, dass ich hier kurz für die Bundesregierung sprechen darf. Sie haben mir immerhin 2 Minuten gegeben und die will ich natürlich auch voll nutzen. Und ich wollte letztendlich in erster Linie ein Update geben aus den Genfer Verhandlungen. Ich habe in Ihrem Bericht gelesen, dass ja die Position der Bundesregierung und ihr Einsatz für eine politische Erklärung durchaus ein positives Echo gefunden haben, was ich natürlich auch bestätigen kann. Ich wollte Ihnen aber sagen, wo wir jetzt stehen mit unserem Engagement, weil aus unserer Sicht der Einsatz für eine politische Erklärung, wie wir sie ursprünglich konzipiert hatten mit Frankreich, aufgegangen ist in den Leitprinzipien, die wir im letzten Jahr in Genf vereinbart haben. Und wir damit einen großen Teil dessen, was wir versucht haben, als politisch verbindlich zu erreichen, aus unserer Sicht ist damit erreicht worden. Zentrale Inhalte dessen, was wir als politische Erklärung haben wollten, sind jetzt in den Leitprinzipien fixiert. Und jetzt setzen wir uns mit voller Kraft für das Rahmenwerk ein, das wir bis nächstes Jahr vereinbaren wollen. Und das war für uns eine ganz wichtige Weichenstellung in den Genfer Verhandlungen letztes Jahr, dass wir eben zum ersten Mal für die Gruppe der Regierungsexperten ein ganz konkretes Ziel vereinbart haben. Bis dahin war diese Gruppe tatsächlich eher ein Forum einfach für den Austausch unter Experten. Aber dadurch, dass wir diesen Begriff des normativen und operativen Rahmenwerks als Zielsetzung aushandeln konnten für die Arbeit der Gruppe bis 2021, hat die Arbeit in der Gruppe tatsächlich zum ersten Mal eine andere Orientierung bekommen, eine konkrete Zielsetzung. Und deshalb arbeiten wir da jetzt mit voller Kraft drauf zu. Allerdings nicht so sehr in der GGE selbst, denn wir haben ja gerade schon gehört, die Sitzung für diese Woche ist abgesagt worden. Es ist vollkommen ungewiss, wann sie wieder aufgenommen werden kann. Es ist jetzt umso wichtiger aus unserer Sicht, dass wir eben die Foren nutzen, die wir am Rande der GGE haben, Und wir werden im Rahmen der gleichgesinnter Staaten die Suche nach Lösungen weiter vorantreiben. Wir haben in einer Gruppe von 9 Staaten einen Kommentar zu den Leitprinzipien eingereicht zur letzten Sitzung im September. Mit diesen Staaten werden wir weiterarbeiten und wir werden auch weiter in informellen Foren versuchen, die Diskussion voranzubringen, zum Beispiel auch bei der Konferenz Rethinking Arms Control, zu der wir für diese Woche eingeladen haben. Wir werden morgen vom Auswärtigen Amt aus dazu ein Workshop hosten, für den wir über 400 Anmeldungen aus der ganzen Welt haben, wo wirklich die führenden Vertreter von Staaten, Militär und Zivilgesellschaft mitdiskutieren werden. Insofern versuchen wir in dieser schwierigen Lage, die Diskussion auf den Kanälen weiter am Laufen zu halten, die uns offen stehen. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Rails. Wir kommen jetzt zur Diskussion und steigen so ein, dass es ist vereinbart, dass jede Fraktion ein Statement abgeben möchte. Und das machen wir jetzt reihum. Als erstes wäre das für die CDU-CSU-Fraktion der Herr Albani, wenn ich es richtig sehe. Genau.
Ja, herzlichen Dank. In der verbleibenden Zeit von 18 Minuten bedeutet es bei der Anzahl der Fraktionen eine sehr überschaubare Zeit, die ich gerne versuchen werde zu nutzen. Herr Sauer hat im Prinzip den Rahmen ja schon sehr gut beschrieben. Und ich kann nur sagen, dass spätestens als er dieses System of Systems deutlich gemacht hat, also die Tatsache, dass es sich nicht um eine Möglichkeit der Regulierbarkeit eines Waffensystems mit einer sozusagen Bestellnummer oder dergleichen mehr handelt, sondern um wesentlich komplexer eigentlich eine Art des Charakters der Kriegführung durch die Definition des Zusammenspiels von Mensch und Maschine, ist natürlich die Frage der Regulation eigentlich eine fast unlösbare geworden. Dennoch möchte ich eigentlich von unserer Seite her deutlich machen, dass wir gerade deswegen eine umfassende und rüstungskontrollpolitische Überlegung auf UN-Ebene mit entsprechend transparenter und internationaler Regulierung natürlich zutiefst begrüßen würden. Klar, es gibt hier und in einigen Vorträgen wurden sie ja konkret benannt, Ansätze dazu. Vor dem Hintergrund der aktuellen, teilweise divergierenden politischen Ereignisse mag man kaum glauben, dass es hier zu Einigung kommen kann. Und wie sagte Herr Sauer so schön nach dem Motto, es ist möglich, wenn wir in Europa an einem Strang ziehen. Jetzt könnte man die Frage umgedreht fassen, ist es möglich, dass Europa an einem Strang zieht? Aber insofern, das wäre was wir für uns quasi favorisieren würden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, um in diesem gesamten Vorgang überzeugend zu sein, und letzten Endes auch, unter denjenigen eine entsprechend gewichtige Stimme zu haben, denke ich, dürfen wir an dieser Stelle oder müssen wir an dieser Stelle technologisch diese Systeme oder dieses Verfahren, egal in welch einer Form, ich denke, auch beherrschen. Und die Frage, die ich vorhin gestellt habe, als die Frage, dass hier sozusagen aktive Maßnahmen und reaktive Maßnahmen letzten Endes dieselben Technologien beinhalten, denke ich, muss man an der Stelle auch vom Forschungsbereich her klar sagen, dass wir dieses weiter betreiben werden müssen, um letzten Endes sowohl inhaltlich, aber auch letzten Endes strategisch die entsprechenden Maßnahmen des Handelns uns nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Soweit hoffentlich in 2 Minuten. Ja, habe ich geschafft.
Ja, vielen Dank, Herr Albani. Als nächstes Herr Röspel für die SPD-Fraktion.
Ja, als TAP-Berichterstatter einige Fragen und Kommentierungen, vielleicht nicht für die SPD-Fraktion insgesamt sprechend. Erstmal vielen Dank. Ich habe 1983 beim Wochenenddienst in der Kaserne sitzend Oskar Lafontaines Angst vor den Freunden gelesen und da den Begriff des Launch and Warning gelernt. Und eigentlich habe ich heute ja zunehmend gehört, dass sich das Zeitfenster eigentlich immer mehr in den Sekundenbereich verschiebt. Und deswegen meine Frage, gibt es diese juristische Nanosekunde sozusagen, wann sich das Reactive zu Predictive verschiebt? Also irgendwann wird das Zeitfenster so kurz, dass man nicht mehr von Reaktion, sondern von einer Einschätzung einer Wahrscheinlichkeit reden wird, wahrscheinlich, um sich einen Vorteil zu gewinnen. Das heißt, reden wir dann über ein Wahrscheinlichkeitskrieg, der dann eben für den Menschen sowieso nicht mehr nachvollziehbar ist. Genauso wie eben, das will ich ausdrücklich sagen, künstliche Intelligenz heißt lernende Systeme und ist nicht mehr verifizierbar, weil man den Output eines solchen Systems nicht verifizieren kann und schon gar nicht in der Regel jedenfalls die Algorithmen, die dem zugrunde liegen. Also es wird immer schwieriger, tatsächlich Verifikationssysteme aus meiner Sicht, bestätigen Sie oder falsifizieren Sie gerne, überhaupt noch auf den Weg zu bringen. Und deswegen auch meine Frage, kippt dieses Zeitfenster irgendwann? Werden wir von reactive zu predictive, also Vorhersagen, Einschätzungen, Wahrscheinlichkeiten in der Reaktion kommen oder wird das eine Entwicklung sein? Inwieweit können wir überhaupt noch bewaffnete Drohnen von autonomen Systemen, wie wir häufig diskutieren, noch entscheiden in der Entwicklung? Oder ist das eine vorhersehbare Entwicklung, dass das einfach der nächste Schritt ist? Und deswegen die Einschätzung bitte, reden wir überhaupt noch über technische Varianten einer Problemlösung oder Beherrschung? Oder ist die politische, das habe ich gerade mehrfach eben auch gehört, nicht eigentlich die einzig mögliche noch, und zwar frühzeitig auf ein umfassendes Moratorium mindestens oder eine Ächtung nicht nur autonomer, sondern auch bewaffneter Drohnen oder bewaffneter halbautonomer Systeme jetzt abzustellen und darauf hinzuarbeiten? Vielen Dank.
Als nächstes haben wir für die AfD-Fraktion Herrn Nolte.
Ja, vielen Dank. Wenn wir uns verteidigen mit der Bundeswehr, dann verteidigen wir natürlich auch gewisse Ideale und Werte, die es wert sind, dafür zu kämpfen. Und damit das so bleibt, dürften wir natürlich niemals anfangen, eine Maschine vollkommen allein darüber entscheiden zu lassen, ob ein Mensch jetzt lebt oder stirbt. Um Herrn Dr. Sauer noch mal zu zitieren, die Reduzierung eines menschlichen Lebens auf einen Datenpunkt, das darf es natürlich niemals geben. Gleichzeitig muss man natürlich auch realistisch sehen, wo die Entwicklung hingeht. Das heißt, wir müssen natürlich im Forschen auch um solchen Systemen denn auf dem Gefechtsfeld begegnen zu können, aber auch um den dieses Fight at Machine Speed überhaupt durchführen zu können. Irgendwann kann ein Mensch nicht mehr so schnell reagieren, wie die Waffensysteme sind. Dabei muss natürlich das Prinzip gelten, Man in the Loop. Also es gibt die Definition vom Amt für Heeresentwicklung, die sagen, solange ich das Feuer noch Zeit und Raum noch bestimmen kann, ist es eben ein automatisches Waffensystem. Und sowas halte ich auch durchaus für sinnvoll. Man kann ja auch die Frage stellen, wo denn da der Unterschied ist, wenn ich Feuer nach Zeit und Raum bestimme bei einem solchen Waffensystem zu einem Artillerieschlag, wo in 40 Kilometer Entfernung und einem 200 Meter Radius denn die Waffenwirkung sich entfaltet. Ich glaube, um hier regulieren zu können, ist es auch wichtig auf Dauer, auch wenn das sehr schlüssig war, was Herr Dr. Sauer da erzählt hat, die ganzen Streitkräfte in ihrer Gesamtheit als automatisches Waffensystem, autonomes Waffensystem zu betrachten, ist das eine doch eher eine Doktrin und das andere ist ein Waffensystem. Man muss es, glaube ich, schon irgendwie getrennt betrachten, um da überhaupt rangehen zu können. Und ich möchte noch in den Raum stellen, theoretisch ist es ja zumindest denkbar, dass ein autonomes oder automatisches Waffensystem vielleicht sogar die humanitärere Alternative in Einzelfällen sein kann. Nehmen wir mal diesen Drohnenschwarm. Also ich war bis 2017 noch Soldat. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn da so ein Drohnenschwarm auf einen zukommt. Aber wenn jetzt man mit seinem Kampfflugzeug auch die Möglichkeit hat, zu bombardieren, ja, Flächenbombardement oder vielleicht einzelne Ziele zu bekämpfen, also das wäre immerhin theoretisch denkbar. Ja. Also man kann nicht hier sofort sagen, das ist alles nicht humanitär, weil vielleicht kann man gerade dadurch einen Unterschied machen, den man mit konventionellen kinetischen Wirkungen jetzt nicht machen kann. Auch das muss man dabei bedenken. Ich glaube auch nicht, dass völlig autonome Waffensysteme überhaupt im Interesse von Streitkräften sind, denn seine Kräfte zu führen, vernünftig unter Kontrolle zu haben, ist ja auch ein wichtiges militärisches Thema. Darum ringt man. Also ein Waffensystem, das man einfach loslässt, ich glaube, das will gar keiner. Also kurzum, wir haben hier den realpolitischen Ansatz und erkennen, dass wir auf diese Systeme antworten müssen. Wir müssen den Fight at Machine Speed führen können, aber natürlich muss am Ende immer der Mensch noch entscheiden. Und ich danke allen Vortragenden hier. Das war sehr erhellend und interessant heute.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion war eigentlich Herr Professor Ullmann vorgesehen. Der ist nicht im Saal. Ich weiß jetzt nicht, ob er zugeschaltet ist oder jemand anders von der FDP. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Frau Vogler, bitte.
Ja, der Philosoph Yuval Hariri bezeichnet ja die Entwicklung künstlicher Intelligenz als eine der großen Herausforderungen, die Digitalisierung für die ganze Menschheit. Und ich denke, wir haben heute noch mal gesehen, dass vor allem auch ihr Einsatz in autonomen oder automatisierten Waffensystemen die Politik herausfordert, zu reagieren, wenn wir nicht dahin kommen wollen, dass wir immer vor schnelleren technischen Entwicklungen quasi in Handlungszwänge getrieben werden, aus denen es dann eben auch kein Entkommen gibt. Ich finde, wir haben hier sehr gut herausgearbeitet, dass das maschinelle Töten gegen die Menschenwürde verstößt. Nun wird ja von Befürwortern automatischer und autonomer Waffensysteme immer wieder angeführt, dass die auch zum Beispiel möglicherweise Zivilistinnen besser schützen könnten als die gegenwärtige Kriegsführung. Aber diese Annahme ist komplett ahistorisch, denn bislang hat noch jede technische Revolution in der Kriegführung den Anteil der Zivilistinnen und der Zivilbevölkerung unter den Opfern erhöht und nicht gesenkt. Das ist eine konstante Entwicklung und es besteht auch überhaupt kein Anlass zu glauben, dass es diesmal anders sein würde. Und die Aufrüstung mit autonomen Waffensystemen induziert einen Rüstungswettlauf, ähnlich wie dem, den die Entwicklung von Kanonen oder die Erfindung von Atomwaffen seinerzeit ausgelöst haben. Und schon, weil das ja nötig ist, diese Waffensysteme ständig weiterzuentwickeln, wird diese Aufrüstungsspirale aber prinzipiell unbegrenzt fortzusetzen sein, wenn ein Staat nicht gegenüber anderen Staaten ins Hintertreffen geraten will, weil deren neueste Software um Millisekunden schneller entscheidet. Das haben wir heute auch alles sehr eindrucksvoll gehört. Und die bisherigen Ansätze zur Rüstungskontrolle sind meiner Ansicht nach nicht besonders erfolgversprechend. Und die Bundesregierung hat auch aufgrund ihrer zögerlichen Haltung in Genf meiner Ansicht nach keine bedeutsame Rolle gespielt. Entweder, weil man sich mit den USA wie in so vielen anderen Feldern nicht anlegen wollte oder sogar, weil sie einen wachsenden Markt für eigene Produkte in diesem Bereich sieht. Das, finde ich, müsste man auch noch mal überprüfen. Ja, René Röspel, wir können das wirklich nicht mehr unterscheiden. Deswegen, da bin ich völlig bei dir. Und deswegen fordern wir als Linke auch ein völkerrechtlich bindendes Verbot der Bewaffnung unbemannter Systeme. Weil nur so können wir die Entwicklung stoppen. Und wenn wir das nicht zusammen mit den großen Vorreitern der Autonomisierung umsetzen können, dann sollte Deutschland tatsächlich in einer Koalition der Willigen mit denjenigen Ländern, die dazu bereit sind, vorangehen und sich engagieren. Ich finde, nichts tun und abwarten ist keine Option. Wir haben heute so viel über Beschleunigung gehört. Die Zeit drängt wirklich. Wir müssen stärker aktiv werden. Und wenn wir danach fragen, in welcher Form eine Abschreckungslogik in dieser automatisierten Kriegsführungszeit noch eine Rolle spielt, sage ich, wir müssen uns abkehren von dieser irreführenden Idee, dass Abschreckungslogik Frieden erhalten kann. Wir müssen hin zu einer friedenslogischen Politik kommen.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Brugger.
Ja, erstmal ein ganz riesiges Dankeschön für dieses Gutachten. Ich kann mich noch sehr gut an das zu den unbemannten Systemen erinnern und das ist ja wirklich eine tolle Fortsetzung auch der vielen ethischen, rechtlichen, militärischen, sicherheitspolitischen Fragen, die da drin stecken. Also es ist wirklich toll, das so als Gesamtwerk sich anzuschauen, aber auch für die Beiträge, die Sie heute hier geliefert haben, die uns sicherlich auch in dieser schwierigen Debatte sehr weitergebracht haben. Ich habe für mich den Satz Rüstungskontrolle ist nationales Sicherheitsinteresse und nicht Sammeln von Karma-Punkten wirklich fett untermarkiert aufgeschrieben, weil ich finde, das ist genau der springende Punkt. Und trotzdem ist es natürlich auch Friedenspolitik. Ja? Und ich habe immer die Hoffnung, dass diese Menschheit irgendwann mal klug genug wird, wenn solche Entwicklungen mit solchen immensen Risiken absehbar sind, einen Weg zu finden, wie man sie klug einhegen kann, ohne vielleicht auch die Chancen, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ja, autonome Minenräumung ist natürlich auch ein Potenzial, ja, damit gleichzeitig über Bord zu werfen. Und es ist auch schon mal gelungen bei den Laserblendwaffen. Das war natürlich deutlich einfacher, weil da weiß man genau, was man da jetzt verbieten möchte. Das ist schon deutlich komplexer bei den Bio- und Chemiewaffen, ja, wo man dann eben mit Zweck arbeitet, weil man die Substanzen ja nicht per se verbieten kann. Und hier ist es noch mal viel komplexer, wenn wir über diese Fragen eben System of Systems sprechen, aber vor allem dann zu dem Punkt gelangen, dass es darum geht, das Verhältnis von Mensch und Maschine in den ganz komplexen Szenarien und Entscheidungsprozessen zu definieren. Und das lässt sich eben halt nicht anhand von einer Checkliste mit 10 Punkten machen, sondern das ist etwas, was, glaube ich, immer wieder neu reflektiert, neu diskutiert und in verschiedensten Formen festgehalten werden muss. Es lohnt sich aber, daran weiterzuarbeiten, weil das Zeitfenster, eben diese Einhegung zu machen, ja mit jeder Minute immer kleiner wird, je weiter die technologische Entwicklung voranschreitet und je mehr jemand erhofft, sich hier einen militärischen Vorteil verschaffen zu können. Deshalb ist es wirklich höchste Zeit, dass gehandelt wird. Die Debatte läuft schon seit vielen Jahren. Und in der Tat, ich will jetzt gar nicht den grünen Antrag hervorheben, es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man sich diesem Ziel verpflichtet sieht. Und der Bundestag ist sich hier in weiten Teilen sehr einig. Es wäre gut, wenn wir dazu einen interfraktionellen Beschluss des Bundestages hätten, wenn Deutschland auch eine eigene Selbstverpflichtung machen würde und gleichzeitig mit all denjenigen, die da vorangehen wollen, an diesen schwierigen Fragen weiterarbeitet, damit wir vielleicht im Sinne der Friedenspolitik, des nationalen Sicherheitsinteresses hier entscheidende Schritte vorankommen und doch vielleicht klug genug sind, die Risiken so einzuhegen. Das Europäische Parlament hat mit Blick auf den Verteidigungsfonds eine solch überfraktionelle Entschließung. Das sollte uns im Bundestag ein Beispiel sein.
Ja, vielen Dank. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und da wir am Anfang leichtsinnigerweise versprochen hatten, 10 Minuten für Fragen, die über das Adhocracy-Tool eingehen würden, zu reservieren, würde ich das jetzt gerne noch machen, dass es auf jeden Fall nicht unter den Tisch fällt. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt nicht gerade überwältigt wurden von einer Masse an Fragen, sondern es sind nur circa 10 Fragen überhaupt eingegangen. Davon hat mein Kollege Herr Kehl hier im Hintergrund liebevoll 2 ausgewählt. Und die würde ich jetzt gerne als erstes stellen, bevor wir dann noch mal Diskussionen, solange bis wir hier aus dem Raum geschmissen werden, führen können. Ich glaube, wir haben wirklich auch sehr, sehr viel schon zwischendrin diskutiert. Das war auch gut so, damit es eben lebendig bleibt. War nicht ganz so wie geplant, aber ich glaube, nicht schlecht so. Also die erste Frage bezieht sich darauf, Herr Altmann hatte darauf verwiesen, dass er fand, dass die Formulierung der Definition autonomer Waffensysteme durch die Bundesregierung problematisch sei. Welche Vorschläge zur Verbesserung der deutschen Definition gibt es? Wieso ist dies notwendig? Und was wären die Vorteile einer Überarbeitung dieser Definition? Herr Altmann, wenn Sie das beantworten können.
Ja, ich muss. Ja, okay, mein Mikrofon ist da. Danke für die Frage. Die Kritik entzündet sich daran, dass dort eben sehr enge Bedingungen aufgeführt werden, um ein Ding als tödliches autonomes Waffensystem zu bezeichnen. Also es muss gegen Menschen vordringlich gerichtet sein. Wenn es gegen Panzer und Kriegsschiffe gerichtet ist, dann ist es von daher schon kein autonomes Waffensystem mehr. Wenn es nicht lernen kann, ist es das auch nicht. Also diese 3 einschränkenden Bedingungen, die eröffnen, wenn man so will, der deutschen militärischen Forschung und Entwicklung jede Menge Möglichkeiten, Dinge, die autonom ohne menschliche Entscheidung Ziele auswählen und anzugreifen, zu entwickeln und sogar zu stationieren, solange sie nicht lernen oder solange es nicht direkt gegen Menschen gerichtet ist. Und das sind die 3 kritischen Punkte. Und die Verbesserung wäre einfach die, dass man sagt, wir haben eine internationale Organisation, die für die Einhaltung des Kriegsvölkerrechts in bewaffneten Konflikten zuständig ist, nämlich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und wir schließen uns der Definition, die dort auch international ja schon eine gewisse Rolle spielt. Wir schließen uns der an. Wir nennen ein autonomes Waffensystem ein solches, was ohne Entscheidung durch einen Menschen Ziele auswählt und angreift. Wenn man das so definiert, hat man das logische Problem, dass diese Nahbereichsabwehrsysteme auch darunter fallen. Und da müsste man dann, wenn man reguliert und begrenzt, eben wie Frank Sauer auch gesagt hat, ein paar Ausnahmen einziehen, aber die
Definition des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf, ganz ähnlich die des US-Verteidigungsministeriums, ist funktional und angemessen und Deutschland sollte also aufhören, sich da irgendwelche Lücken freizulassen.
Ja, vielen Dank, Herr Altmann. Die zweite Frage lese ich mal vor. Inwieweit können Gegenmaßnahmen zu autonomen Waffensystemen erarbeitet und auch trainiert werden? Also technische Gegenmaßnahmen, Taktiken sowie Manöverübungen, wenn diese nicht selbst von der Bundeswehr verwendet bzw. beherrscht werden? Ich weiß nicht, an wen sich diese Frage richtet. Vielleicht Frau Polle oder Herr Albart? Ja, oder Herr Flemisch, bitte.
Ja, ich kann es ja mal versuchen. Also ich meine, da sind wir genau in diesem Dilemma, das auch schon mehrfach erwähnt wurde, Offensive, Defensive. Und Dinge, die natürlich dazu führen können, autonome Waffensysteme, gerade wenn sie über Kommunikationsverbindungen noch verfügen, letztendlich zu begegnen, ist natürlich so etwas wie Stören, Jammen, Hacking oder halt konventionelle Methoden des Abschusses. Nur wie das hier schon auch von Frau Polle vorhin gesagt wurde, das Problem bei Offensive, Defensive ist immer, dass das letztendlich auch eine Art Wettrüsten ist. Um der Defensive zu entgehen, muss die Offensive besser werden. Wir haben das im Nuklearbereich, wo Raketenabwehr die Defensive letztendlich ist, die von der Offensive einfach durch eine höhere Anzahl dann umgangen wird. Und ich glaube, es ist ein schwieriges Konzept und es ist auch ein fatales Konzept, wenn man rein auf Defensive setzt, weil die meistens in die Offensive irgendwo auch mündet, um diesen Waffen begegnen zu können am Ende.
Vielen Dank. Herr Flemisch wollte noch ergänzen.
Ich würde das gerne noch ergänzen. Also das Durchdeklinieren von möglichen defensiven Maßnahmen und Störmaßnahmen, das versuchen wir systematisch auch einzuziehen bei der Gestaltung solcher Systeme. Also wir hatten zum Beispiel jetzt zwei Tage einen Workshop mit dem Bundeswehrplanungsamt und eines von drei Teams hat sich ausschließlich damit beschäftigt, mit den defensiven Maßnahmen. Ich würde das jetzt nicht so pessimistisch sehen, dass die Defensive immer gleich auch die Offensivkräfte praktisch Spiralen dann hochdreht. Es gibt ja Beispiele, also wenn man es ganz stark vereinfacht, jetzt zum Beispiel in den Kampfsportarten, dass es sehr offensive, lineare Kampfsportarten gibt, also Karate, und da drehen sich tatsächlich die Gewaltspiralen eher nach oben. Und dann gibt es aber auch Kampfsportarten, die gezielt versuchen, gegnerische Gewalt, Energie aufzunehmen und dann aber zu neutralisieren, also Jiu-Jitsu, Aikido, und die gezielt das Ziel haben, Gewaltspiralen nach unten zu drehen. Und gut, die haben das jetzt in den Kampfsportarten da ganz gut perfektioniert. Ob man das jetzt auf große Systeme übertragen kann, das ist noch die Frage. Aber für mich steckt da auch eine Hoffnung drin. Also gar nichts zu tun heißt ja, man lädt einen Gegner nur ein, Aggression auch auszuüben. Und das kann er dann relativ billig machen. Und immer offensiv zu reagieren, heißt, Gewaltspiralen drehen sich nach oben. Also das, ja, Passive, Defensive gehört definitiv auch dazu.
Ja, vielen Dank, Herr Flemisch. Dann eröffnen wir die Diskussion. Wir können, wir werden jetzt nicht direkt aus dem Raum geworfen, glaube ich, aber wir sollten es nicht zu lange überziehen. Deswegen, ich meine, Herr Röspel hatte sich noch gemeldet. Wollte.
Ja. Ich hatte ja ein paar Fragen einfach und Einschätzungen erbeten.
Welcher von den Expertinnen möchte denn auf die Fragen von Herrn Röspel noch mal antworten? Herr Sauer hebt die Hand. Bitte, Herr Sauer.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will ganz kurz zwei Punkte ansprechen. Zum einen mit Blick auf Herrn Albani. Also ich hätte natürlich einen miserablen Job gemacht, wenn tatsächlich das Argument gewesen wäre, dass Regulierung unmöglich ist. Regulierung ist sehr wohl möglich. Es ist eben bloß nicht diese alte Rüstungskontrolle möglich, wie wir sie kannten, über dieses quantitative Paradigma. Und da blutet mir natürlich das Herz, weil ich habe einen Hintergrund im Nuklearbereich und wie gerne würde ich Trägersysteme und Nuklearsprengköpfe zählen. Aber es geht hier eben nicht. Sondern was wir stattdessen brauchen, ist eben ja, Regulierung im Sinne von, wir müssen neue Systeme aus zum einen festen Rechtsnormen und auch aus weicheren Normen entwickeln, um mit diesen Technologien eben umzugehen. Die selbstfahrenden Autos stellen uns im zivilen Bereich ja für eine ganz ähnliche Herausforderung. Und diese Operationalisierung der Denkfigur der Meaningful Human Control, die führt uns dahin. Und das ist natürlich die Fachdiskussion viel weiter schon als das, was wir jetzt heute hier berühren konnten überhaupt. Wenn man da zum Beispiel guckt, was das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zusammen gemacht hat mit dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut, Verdriesen und dann jüngst erschienenen Artikel, oder die Frau Dahlmann sitzt da mit dem International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons, was sie leitet. Auch da sitzen Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt und überlegen, wie kann das funktionieren, Meaningful Human Control so zu operationalisieren, dass es eben eine regulierende Wirkung entfaltet. Und das jetzt an Herrn Röspel gerichtet. Das Schöne ist, aus der Perspektive eines politischen Entscheidungsträgers, wir brauchen uns nicht in technischen Details zu verlieren. Nanosekunden, Algorithmen, Software, künstliche Intelligenz, Machine Learning und so, all diese Dinge, da verliert man schnell den Überblick. Das Schöne ist, wir haben es mit einer genuinen politischen Entscheidung zu tun. Und die kann man auf eine Frage eindampfen. Und die Frage lautet, wer oder was, Mensch oder Maschine, entscheidet wann was? Und diese Frage müssen wir operationskontextabhängig differenziert beantworten. Und da ist eben die Abwehr von anfliegender Munition eine andere Situation als ein geplanter Angriff auf feindliche Infanterie in urbanem Gelände. Aber das müssen wir machen. Und das ist im Übrigen etwas, was Streitkräfte auch sehr, sehr gut können und gerne machen. Deswegen bin ich eigentlich sogar ziemlich optimistisch, dass, wenn wir es anpacken, wir das regulieren können und werden.
Vielen Dank, Herr Sauer. Der Herr Flemisch möchte sich noch mal melden.
Ja, ich möchte direkt auch drauf einsteigen. Können wir das operationalisieren und regulieren? Ich glaube, ja. Man kann diese Fragen auch sauber runterbrechen und dann im Dialog auch zwischen Wissenschaft, zwischen dem Defense-Bereich und der Politik vereinbaren, diese Rules of Engagement. Also was ist zulässig, was leisten wir uns praktisch an menschlicher Kontrolle und was versuchen wir zu bannen? Die Frage, die wir gerade intensiver auch diskutieren, auch mit dem Verteidigungsministerium, auch in der NATO, ist, brauchen wir so eine Art Schieberegler? Also brauchen wir etwas, wie man es auch im Kalten Krieg gehabt hat mit der Weapons Control Order, wo man Vereinbarungen hatte, erstmal sehr restriktiv ranzugehen. Und wenn man aber ins Hintertreffen geraten ist, diese Vereinbarungen dann praktisch mit einem Schieberegler nach rechts in Richtung höherer Autonomie schieben konnte. Und zum Teil ist das auch in Waffensystemen verbaut. Also in einer Fregatte F-125 hat man dann zwei Schalter, die nur der Kapitän praktisch umlegen, der Kommandant umlegen darf, um automatisierte Funktionen zu engagieren. Brauchen wir so einen Schieberegler als Deutschland? Brauchen Sie das aus der Politik? Und wenn ja, wie bauen wir den zusammen? Wie strukturieren wir den zusammen? Um genau dieses Dilemma, was Sie auch ansprechen, mit den immer kürzeren Zeiten auch auszuhebeln, also da auch eine Antwort drauf zu haben. Was ist Ihre Einschätzung da?
Ja, genau, wir drehen den Spieß jetzt mal um, aber nein, ich bin freundlich gebeten worden, langsam zum Ende zu kommen. Ja, vielen Dank allen Beteiligten, die zum Gelingen des heutigen Nachmittags beigetragen haben. Vor den Kulissen in erster Linie unseren Expertinnen und Experten, die das Ganze hier inhaltlich getragen haben. Hinter den Kulissen Technik, Kamera, Leute, die Damen und Herren vom Sekretariat. Vielen Dank, dass das alles so möglich war. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Diskussion zu diesem Thema gewesen sein. Es gilt hier ziemlich dicke Bretter zu bohren. Und ich bin ganz sicher, wir werden uns in dieser oder ähnlicher Zusammensetzung noch häufiger treffen, um diese Fragen zu diskutieren. Vielen Dank von meiner Seite, Herr Rossmann.
Ich will den Dank gerne so erweitern, dass auch an Sie, an Herrn Grünwald und Herrn Kehl ein Dankeschön geben muss für die Ausarbeitung, die, glaube ich, viel Anerkennung, Zuspruch gefunden hat, weil sie einfach in einer Komplexität und sehr anspruchsvoll etwas aufnimmt, was man auch nur anspruchsvoll diskutieren darf. Also ausdrückliche Dankeschön. Und ich glaube, das wird eines der wichtigsten Dokumente sein, was aus dem TAP-Bereich auch in die weitere Diskussion hineingeht. Das Zweite, weil Herr Sauer es so ansprach, dass er mit drei Missverständnissen Klarheit schaffen wollte. Ich habe es so begriffen, dass hier alle sagen, das Gewissen soll weiter belastet werden. Und das ist die Voraussetzung, unter der wir diese Diskussion mitführen. Als Zweites, wir lernen konnten, dass es um politische Regulation geht, aber in welcher Weise Regulation operationalisiert wird, genau dann eben auch ein politisch-technisches, militärisches Thema ist. Und als Drittes hatte er ja am Anfang gesagt, lösen wir uns von der Verengung der Fragestellung und begreifen das Ganze als eine neue Dimension im Mensch-Maschine-System. Da möchte ich jetzt gerne, weil wir ja im TAP-Büro oder auch im Bildungsforschungsausschuss nicht der Fachausschuss sind für militärische, außenpolitische Fragen, nur allen versichern, genau diese Dimension des Mensch-Maschine-Systems, die erörtern wir natürlich auch an anderen Gegenständen. Also es ist auch ein Dual-Use in der Diskussion dieser Fragen. Und das vielleicht auch noch mal in die Öffentlichkeit hineingesagt, dass wir es deshalb versprechen dürfen, genau dieses hat eine Enquete-Kommission jetzt in KI und wir werden das ja auch in anderen Kontexten in ähnlicher Weise mit vertiefen, weiter mit zum Thema. Dass das so komplex ist, heißt zum Schluss einen besonderen Dankeschön an alle Abgeordneten der drei Ausschüsse zu sagen. Ich finde, das ist auch in einer normalen Parlamentswoche nicht ganz selbstverständlich, sich diese viele Zeit zu nehmen. Und vor allen Dingen noch mal an die Sachverständigen. Ihnen, Brüder Christe, und herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und bereichern Sie weiter unsere Köpfe.